In unserem Land braucht das Akrobatik-Ensemble Trier keine Bühne mehr. Denn Bankenrettungen sind uns wichtiger als Kultureinrichtungen. Gabriele S., Lehrerin, nutzt das Internet nicht. So bereitet sie unsere Kinder optimal auf die Zukunft vor. Lutz Christian A., Historiker, hat vom Arbeitsamt die Chance bekommen, auf der Baustelle zu arbeiten. Was will er da noch mit einem bedingungslosen Grundeinkommen? Anna R. wird zu Recht an den Rand der Gesellschaft gedrängt. Wieso lässt sie sich auch mit kriminellen Pflanzen ein? Frank und Robert M. wollen eine Familie gründen? Da geben wir Kinder doch lieber ins Heim als in die Obhut dieser Eltern. Shahid A. arbeitet in Deutschland. Natürlich interessieren wir uns da etwas genauer für ihn.
Willkommen zum Labortercast 133. Ich sitze hier mit der Puppe. Hallo, der Puppe.
Hallo, Maha.
Ja, mit der Puppe habe ich schon mal gepodcastet in Nummer 111, Anfang des letzten Jahres, also etwas mehr als ein Jahr her. Und ja, damals haben wir einen Podcast gemacht mit dem Titel Frust oder Lust.
Ja, und dich.
Ja, und jetzt?
So 22 Folgen später sitzen wir hier und sagen, ja, Frust oder Lust Reloaded?
Ja.
Was ist passiert? Wohin geht die Reise? Und wir nutzen genau die Gunst der Stunde, mal die Leinen loszulassen und einen Ausblick zu geben.
Jetzt kommen gleich wieder die nautischen Metaphern. Na, das wird sich nicht vermeiden lassen. aber genau genommen geht es ja bei uns heute so ein bisschen um ja, den Landesverband Berlin, der gerade eine Landesmitgliederversammlung hatte. Mhm. Also vor einer Woche, also ein bisschen mehr, wenn der Podcast rauskommt. Ich habe ja leider, bei mir verzögert sich das alles so ein bisschen, weil ich halt Serverprobleme hatte, die jetzt aber auch, die wir auch in den Griff bekommen haben inzwischen. Aber wie gesagt, da gibt es ein bisschen Backlog, sodass es noch etwas dauert, bis dieser hier dann online geht. Aber jetzt, wo die Leute es hören, ist es ja online. Ja, Landesmitgliederversammlung in Berlin. Und da saßen wir.
Samstagmorgen, du guckst mich an.
Samstagmorgen, wir saßen relativ nah beieinander.
Und was sagte Maha zu mir? Puppe, ich glaube, wir müssten noch mal so einen positiven Podcast machen.
Ja, so einen Motivationspodcast. Ich weiß noch genau, ich wählte das Wort Motivationspodcast.
Und damit nahm das alles seinen Lauf da.
Ja, und da wussten wir noch nichts. Das ist immer schwierig, ne? Weil man die Zukunft nicht kennt. Also Zeitreisen wäre schon genial. Wir wussten in dem Moment noch nicht, dass der Puppe dann selber nochmal kandidieren würde und auch in den neuen Vorstand gewählt würde. Das ist erst danach geschehen. Und jetzt sitze ich hier, mit dem stellvertretenden Vorsitzenden der Piratenpartei Berlin.
Ja, Konfetti, Konfetti, Konfetti.
Ja, also es rieseln jetzt hier die Flocken runter von der Decke, Pyrotechnik.
Ihr müsst euch auch vorstellen, wir haben uns extra zwei Kerzen hier aufgebaut, genau, damit es so ein bisschen auch familiär und kuschelig ist. Und
es ist Freitagabend, die Dämmerung bricht ein, da zündet man dann schon mal eine Kerze an, ne? Der Schabbes ist da. Ja, gut.
Dann laden wir euch hier jetzt ein zu diesem geselligen Rückblick und Ausblick und der Bestandsanalyse.
Ja, genau. Also schön gemütlich hier bei heißem Tee, französischer Tee, Bouquet de Fleurs heißt er. Ja, und jetzt kann man zurückschauen auf nicht nur die vergangene Woche und die vergangene Landesmitgliederversammlung, sondern gleich so das ganze letzte Jahr. Ja, hat sich doch einiges verändert.
Das auf jeden Fall. Also wir haben eine Bundestagswahl in der Zwischenzeit gehabt. Wir haben verschiedene Phasen einer solchen Bundestagswahl durchlebt. Wir haben uns selber gut kennengelernt.
Ja, ja, das ist ein wichtiger Aspekt, auf den wir gleich auch noch eingehen werden.
Und die Facette Mensch haben wir kennengelernt, weil als pluralistische Partei, die wir sind, die natürlich gerade durch die Buntheit ihrer Mitglieder auch lebt, haben wir eben auch gelernt, so die Erfahrungswerte zu sammeln, was es bedeutet, wenn man so bunt ist. Und das Miteinander konnten wir gut üben.
Ja.
Ich glaube, da haben wir sozusagen auch alle, das können wir mit rausnehmen, eine Menge gelernt, wie andere Menschen auch so funktionieren und Verständnis dafür aufzubauen.
Ja. Ja, nee, ich habe, glaube ich, eine ganze Menge auch wirklich gelernt in der Zeit. Das war ein sehr intensives Jahr. Und ja, und jetzt hört man immer, Piratenpartei steht vor dem Zerfall. Wie schätzt du das denn ein?
Ich glaube, wie letztes Jahr, ich mit meiner rosaroten Brille, ist ja immer die Frage, was ist das, was du so als Erfolg einer Partei ansiehst? Ist das, dass da ganz viele Menschen sind, die sich alle lieb haben? Ist das das, dass irgendwo hinten ein Wahlergebnis von x Prozent rauskommt? Oder kann man sagen, wir haben da eigentlich ganz viele kleine Öko-Zentren, so einzelne Zellen, wo Menschen wirklich toll miteinander zusammenarbeiten, an Projekten arbeiten und hinten im Kleinen Ergebnisse produzieren, die sie selber erstmal befriedigen. Also gerade in einer Partei, in der das piratige Mandat so groß geschrieben wird, ist natürlich auch dieser Gestaltungsspielraum, den jeder Einzige hat, immens. Das heißt, jeder kann sich überlegen, was er machen möchte und sich dort einbringen oder es eben sogar erstmal selber gestalten. Und das ist eigentlich das, was für mich auch diese Piratenpartei ist. Sie ist ein Framework, das es Menschen ermöglicht, in einem Kontext mit anderen zusammen sich zu entfalten.
Ja, also das ist natürlich völliger Konsens, aber jetzt hört man in letzter Zeit immer, dass es da auch Meinungsverschiedenheiten gibt, Richtungsstreit, da wird gesagt, es gibt die Linken und es gibt die Rechten und es gibt irgendwie da unversöhnliche Gräben. Ja. Wie siehst du das denn?
Meines Erachtens ist eben so, es ist naiv zu glauben, dass immer alle gleich sind. Ja, also eine Partei ist nicht alles gleich, weil dann wäre das irgendwie eine Roboterarmee, sondern es gibt Menschen mit verschiedenen Wertesystemen. Wir haben so ein paar Parallelen gehabt, aber es entwickelt sich sowohl das Programm, und weil sich das Programm entwickelt, entwickelt sich auch die Struktur der Mitglieder der Partei, weil vielleicht heute Leute dazukommen, denen die neuen Sachen eben wichtiger sind als früher unsere alten. Und deshalb ist es völlig verständlich, dass auch die Bandbreite von Meinungen innerhalb einer Partei wächst. Und jetzt ist sozusagen, das nenne ich dann immer diesen Reifegrad, man muss eben das Verständnis haben, dass andere Lebensentwürfe haben. Und ich gucke immer nur, okay, wie kompatibel ist das? Wo kann ich manchen Sachen auch aus dem Weg gehen? Also einfaches Beispiel. Wenn ich jetzt irgendwo wohne, ne, eine Partei, da bin ich ja irgendwann mal hingegangen, vielleicht durch ein paar Freunde. Wenn ich irgendwo wohne und meine Nachbarschaft oder einige meiner Nachbarschaft gefallen mir nicht mehr, ja, kann ich mich jeden Abend ins Bett legen, kann sagen, Minime, Herr Meier aus der Siebten, das ist aber ein total blöder, irgendwie mit dem will ich nicht und der ist, die Frage ist, bringt das irgendwas? Oder kann man vielleicht in so einem Haus dann mal sagen, eigentlich ist ein Haus ein schönes Bild, in so einem Haus sagen, wichtig ist erstmal, dass die Hausgemeinschaft funktioniert. Ne? Dass man vielleicht verschiedene Vorstellungen hat von Dingen, ja, kommt eben vor. Aber es muss ja einige Grundwerte oder Zielsetzungen geben. Also Beispiel, man sagt, man will, dass das Haus nicht herunterkommt, dass vielleicht ein Fahrstuhl da ist, dass man sich mal einigt auf einer Eigentümerversammlung zu sagen, uns ist es wert, dass wir einen dedizierten Hausmeister haben. Ist halt, nehme ich jetzt einfach mal so als Beispiel, da handelt sich eine große Bandbreite Mensch in einem größeren Haus dann sozusagen entschlossen, okay, wir wollen sowas. Das ist einfach so ein Beispiel. Und genau so ist für mich auch eine Partei.
Naja, das ist jedenfalls jetzt keine nautische Metapher, aber ja.
Ja, stimmt, nautische kommen später. Ich war ja auf einem katholischen Jungeninternat. Jetzt, allein wenn ich das jetzt schon sage, fällt mir ein, wird es einen gewissen Prozentsatz bei uns geben und sagen, das hat ja was mit Kirche zu tun, das ist ja evil, das stinkt nach Lulu. Aber was man da gelernt hat, unabhängig, ob das jetzt katholisch oder was auch immer war, man hat gelernt, 24/7 mit Menschen umzugehen. Weil natürlich auf einem Internat du gar keine Handlungsalternative hast. Du kannst halt nicht sagen, ich gehe dem jetzt aus dem Weg, so wie auf einer normalen Schule. Aus einer normalen Schule gehst du von der Schule weg, dann siehst du den Typen erstmal nicht mehr wieder, gehst am nächsten Tag wieder zur Schule, aber es trennen sich die Leben. Und ich glaube, dass dadurch irgendwie, was da gewachsen ist, ist dieses Verständnis für andere und gleichzeitig auch die Fähigkeiten, okay, ich will jetzt nicht vielleicht mit jedem von den Piraten auf eine einsame Insel, wenn das Schiff unterfällt, aber ich weiß, wir haben gemeinsame Ziele und wir haben auch, und dafür gucke ich eben ins Programm oder ich gucke eben ins Liquid, gemeinsame Ziele, wofür wir stehen.
Ja, ja. Ja, das Programm ist ja, glaube ich, auch unverändert. Das ist ja das, was auch so sonderbar ist bei der derzeitigen, ja, sagen wir mal, Krise. Manche sagen ja, es ist eine Krise, dass eigentlich sich am Programm nichts verändert hat. Da treten plötzlich Leute aus und man fragt sich, warum treten die aus? Wenn sie wenigstens noch irgendwie, wenn da ein Programmpunkt dazugekommen wäre, mit dem keiner leben kann, dann kann ich ja verstehen, dass man austritt. Also wenn ich plötzlich das Gefühl habe, die Partei hat ein anderes Programm als das, was ich vertreten kann, dann trete ich vielleicht aus. Also es geht auch nicht um einen Punkt im Programm. Es muss dann schon wirklich grundsätzlich eine programmatische Differenz sein, damit ich so weit bin, dass ich austrete. Aber am Programm ist nichts verändert worden und trotzdem sagen die Leute, das ist nicht mehr meine Partei. Und das ist eigentlich sehr seltsam.
Spannend wäre an der Stelle zu analysieren, gehen Sie aus, es ist nicht mehr meine Partei, weil ich programmatisch mit ihr nicht mehr übereinstimme.
Ja, das ist sicherlich nicht der
genau.
Fall.
Genau. Oder ist es ist nicht mehr meine Partei, weil die Art und Weise, wie das Miteinander dort geschieht, nicht mehr dem entspricht, wie ich freiwillig in meiner Freizeit gestalten möchte. Ja, weil meine Wahrnehmung der letzten 7, 8 Jahre war ja eben, es hat immer alles total Spaß gemacht. Weißt, es war immer so, es war so eine Mischung, es war nicht, wir arbeiten hier, es war so wirklich Freude mit Freunden zusammen zu gestalten.
Ganz genau.
Und ich glaube, wenn dieser driven by diesem emotionalen Spirit, der da auch mit war, eben immer so staccato unterbrochen und irgendwie mit Reflexen von anderen irgendwie konfrontiert wird, die einem dann das nicht mehr so harmonisch wahrnehmen lassen, dann nimmt natürlich auch die Attraktivität von sowas ab. Weil wenn ich etwas habe, wo ich immer hingehe und direkt in eine, ich will was sagen, fast schon freundschaftlichen Rahmen, weißt du, wir sind alle Weggefährten. Also das ist auch so pathetisch, aber wir sind eigentlich Weggefährten und sollten gemeinsam gerne diesen Weg gehen. Und da darf es nicht irgendwie zu so einem Gefühl von, oh Gott, oder vielmehr andersrum, so einem Klima kommen, wo es eben anders wahrgenommen wird. Ne? Weil ich denke, dann ist es auch so, dass das, was unsere größte Waffe immer war, nämlich dieser vom Herzen kommende Wunsch, sich für Dinge einzusetzen und miteinander Dinge zu tun, gedämmt wird.
Ja, gut. Jetzt, also ich denke, du hast recht, es ist da was Emotionales. Nur wenn man dann liest, was die Leute schreiben auf Twitter und ihren Blogs, warum sie austreten, dann sagen sie halt nicht, dass es was Emotionales ist. Sondern sagen sie in der Regel Linksruck oder so.
Ich glaube, weil hatte ich ja gerade diese Zweiteilung gemacht. Ne? Irgendwie, das ist einmal inhaltlicher Natur und einmal vielleicht dieses Miteinander. Und wenn ich mir die letzten 3 Wochen so angeschaut habe, wie diese Diskussionen so abliefen, hat es auf mich den Eindruck so gemacht, als wären dort einige im Argen oder mal runtergeschluckte programmatische Richtungsentscheidungen würden wieder hochpoppen und dann dort mit auf so eine persönliche Ebene gehoben werden. Also das ist einfach so mein Bauchgefühl, wie ich dort einige Akteure so wahrgenommen habe. Also es kam immer oft so zwischen den Zeilen. Mich wundert wirklich diese Vehemenz, mit der diese Diskussion immer wieder weiterging. Also jeden Morgen war ich dran zu twittern, ihr seid ja immer noch dran. Weil es war irgendwie doch, es ist auch total grotesk. Also was ich immer mache, wenn mich was ärgert, ich fokussiere mich auf was anderes und mach da was, wo ich irgendwie was gestalten kann. Also dann sage ich, okay, hier gibt's jetzt gerade irgendwie, kommen wir wohl nicht zusammen. Und gerade da bietet doch die Piratenpartei so einen großen Entfaltungsspielraum. Ich kann mir immer dann sagen, okay, ich komme hier vielleicht in der, sowieso kommen wir nicht zusammen und mit dem XYZ habe ich ein Problem. Aber dann ist ja immer die Frage, okay, wenn ich weiß, ich habe da vielleicht gewisse Reibungen, die immer passieren, kann ich solchen Sachen aus dem Weg gehen, wenn wir uns mal irgendwie vielleicht mit demjenigen unterhalten haben und merken, es gibt da auch kein irgendwie, wir kommen wieder zusammen. Und dann sucht man sich entweder selber was Eigenes, wo man sich wieder entfaltet. Die Frage ist nämlich immer, ist es der legitime Ansatz zu sagen, nee, wenn ich mit dem nicht arbeiten will, dann piekse ich den weg. Weil das ist ja auch wie Konfliktmanagement. Also meine Erfahrung in Konfliktmanagement ist, dass mit Druck immer wieder Gegendruck aufgebaut wird. Und man hat ja auch bei diesen Diskussionen der letzten Zeit dieses Gefühl gehabt haben, da kann dann ja auch keiner mal jetzt einfach sagen, okay, Drop gelutscht, ich sag jetzt nichts mehr, sondern es kam dann immer wieder so Spitzen, wo, wenn ich es mir durchlese, dann auch jeweils immer für die andere Seite Verständnis habe, dass auch die das erstmal runterschlucken müsste.
Ja, ja.
Und wenn das dann erstmal so ein gewisser Kreislauf ist, wo dann dann nimmt das eine Eigendynamik an. Ja, und da ist eben etwas, wo ich heutzutage nachvollziehen kann, dass da Leute dieses Miteinander nicht mehr so erleben wie früher. Und genau da sehe ich natürlich auch jetzt eine Aufgabe.
Ja,
weil, und da muss man ja immer sagen, wichtig ist ja am Anfang erstmal, sag ich mal, eine Identifikation zu sehen und dann davon Maßnahmen abzuleiten. Ob man es denn die richtigen sind, ist alles mal dahingestellt. Aber dieses Klima zu schaffen, wo Menschen wieder gerne miteinander arbeiten, kleine Entfaltungsdinger, dieses Framework zu schaffen, darin sehe ich halt eben jetzt auch eine ganz wichtige Aufgabe. Und da haben wir natürlich auch einen riesen Vorteil hier in Berlin, weil wir alle sehr kompakt beieinander sind.
Naja, und Berlin ist natürlich auch so ein Panoptikum der verschiedenen Meinungen. Das geht ja hier auch sehr stark auseinander. Also ich meine, dann wird immer gesagt, die Berliner, aber die Berliner sind total unterschiedlich. Also wenn ich sehe, die Leute in Steglitz-Zehlendorf, wie die sich geäußert haben, gerade jetzt auch in der besonderen Lage, oder auch Spandau wieder, und ich will da jetzt auch nicht verallgemeinern, da gibt es auch solche und solche wie überall. Nur so die allgemeine Meinung in Steglitz-Zehlendorf, wenn man da so einen Durchschnitt bilden will, ist mit Sicherheit ganz anders als eine allgemeine Meinung in Friedrichshain-Kreuzberg.
Und das ist ja das Schöne eben auch an Berlin. Im Endeffekt ist es nur auf kompakterem Raum die gleiche Thematik.
Ja, ja.
Ja, da gibt es eben auch so, ich nenne das jetzt mal konservativere Sichtweisen, und eben etwas anders ausgeprägte Entwürfe. Das macht die Sache aber auch spannend und vor allem hilft das, nach innen bei uns jetzt zu kommunizieren, dass sozusagen auch bei uns eben Unterschiede sind, weil sich damit dann auch nicht dieses Aggressive, die da unten, wir hier in Berlin. Also das hilft nämlich auch nicht so richtig. Das hilft vielleicht, ein gemeinsames vielleicht Feindbild zu haben, aber da sollten wir meines Erachtens uns lieber immer am politischen Gegner orientieren. Genau, und da ist ja, überleg mal, Berlin wirklich der fruchtbarste Boden, den es gibt. Also da liegen die Themen auf den Straßen oder liegen dort, wo Flughafen fertig sein müssen. Also es ist genug Gegnerschaft da.
Ja, ja. Und, ich meine, wenn du das alles siehst, gerade die inhaltlichen Fragen, also dieser unselige Fluchhafen, wie Leute sagen, oder auch das Tempelhofer Feld und so. Und wenn du siehst, wie da die traditionellen Parteien ja auch versagen eigentlich, also wirklich versagen. Also ich meine, es gibt ja Berliner Flughafen, da gibt es ja gar keine Antwort von der Regierungskoalition. Da wird die eiern nur rum und sagen, ja, einen Öffnungstermin können wir noch nicht nennen. Und dann werden nochmal wieder 400 Millionen reingepumpt, wo das Geld woanders fehlt. Also das ist so eine, auch da so eine Hilflosigkeit. Da kann einem die Regierungskoalition ja schon fast leid tun, aber dann stehen sie halt immer mit stolz geschwellter Brust da und sagen, wir tun was für Berlin, was da gar nicht passiert. Die müssten jetzt eigentlich alle Berliner Oppositionsparteien wählen, insbesondere die Piraten. Aber naja.
Da ist halt, ich glaube, da könnte man einen ganzen eigenen Podcast drüber machen, weil man müsste immer den Staat mit einer Firma oder die öffentliche Hand mal mit einer Firma vergleichen. Und wenn dort irgendjemand auch nur ansatzweise in der Form ein Projekt führen würde, also das wäre so, so lange wird das nicht dauern, bis der dann auch keinen Job mehr woanders bekommen würde. Ja, es fällt mir teilweise schwer, da zu sehen, was da alles durchgelassen wird. Und genau das meinte ich vorhin damit. Also Themen sind da und draufhauen.
Naja, also von daher könnte man sich da wirklich, und das gilt natürlich für die Bundespolitik auch, also wenn man die ganze Energie, die man jetzt in diese ganzen Gates gesteckt hätte, in das Durchsetzen von politischen Positionen investiert hätte, dann hätte man aber ganz schön viel erreichen können.
Oh, aber ich sehe da schon ein schönes Photoshop-Bild, was ich mal bauen muss. Genau, nämlich stellt euch vor, wir würden die Energie gegen euch wenden. Weil das ist es im Endeffekt genau. Also die Energie, die da war, ja, kann man entweder ein AKW von abschalten oder mindestens eine 5%-Partei wegfegen.
Ja.
Ja. Ja. Das war.
Ja, das ist eigentlich eine gute Idee, das sollten wir tun. Naja, kommen wir jetzt mal eigentlich auf die Details. Also Landesmitgliederversammlung fand statt im Münzbergsaal im Neuen Deutschland.
Da müsstest du mal vielleicht das historische Kontext geben.
Ja, ich habe getwittert im Ernst-Thälmann-Saal und da gab es da sofort wieder Aufruhr auf Twitter, weil sich die Piraten im Ernst-Thälmann-Saal trafen. Der heißt jetzt Münzberg-Saal. Ich glaube aber, so hat er nicht immer geheißen. Ich habe es noch versucht herauszubekommen, aber dann war der Hausmeister unten nicht mehr. Unten saß so ein alter Hausmeister. Ich dachte, der ist noch aus der Zeit vor der Wende. Der kann mir bestimmt sagen, wie der Saal vorher hieß. Aber dann war der plötzlich nicht mehr da.
Was war das denn für ein historisches Gebäude? Das hatte doch
das
auch
ist das Gebäude des Neuen Deutschlands. Das Neue Deutschland ist da irgendwann eingezogen. Da gab es auch unten so eine Gedächtnistafel.
Also was war das davor? Vor der Wende war doch da auch.
Das Neue Deutschland. Doch, das war das Haus. Das Neue Deutschland war die Parteizeitschrift der SED. Ah. Die haben diesen Prachtbau da irgendwann.
Ja, weil wir als Berliner, wir haben einen Ruf und wir pflegen ihn.
Ja. Und das Neue Deutschland ist natürlich jetzt nicht mehr die Parteizeitung der SED. Auch nicht der Linken, aber sie steht natürlich der Linken nahe irgendwo. Also in dem gleichen Gebäude ist auch die Rosa-Luxemburg-Stiftung.
Genau.
Und das ist halt so ein alter DDR-Plattenbau. Aber eben ein Prunk, Repräsentationsplattenbau. Also nicht für den sozialen Wohnungsbau, sondern da hat eben das ist eben gebaut worden. Für die größte Zeitung der DDR, also für das Neue Deutschland, die dann da eingezogen sind. Und die haben natürlich auch einen großen Saal. Und dieser große Saal war bestimmt ursprünglich nach einem politischen Führer benannt. Ich würde sagen Ernst Thälmann. Also ich würde fast sagen, das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Aber jetzt heißt der natürlich nicht mehr Ernst Thälmann-Saal. Mich hat es aber gereizt, das zu schreiben. Na, der Saal sah ja auch so ein bisschen sozialistisch aus. Und dann gab es natürlich gleich wieder Aufruhr auf Twitter, weil ich Ernst Thälmann-Saal geschrieben habe. Und das darf natürlich nicht sein.
Ja, vielleicht kann man da direkt ergänzend sagen, auch wenn wir jetzt von einem Saal sprechen. Ja, haben wir im Endeffekt diesen Landesmitgliederversammlung dazu genutzt, um in Berlin zu testen, dezentrale Parteitage abzuhalten. In dem Fall war die Dezentralität jetzt nicht ganz ausgeprägt. Es waren halt eben zwei autarke Säle. Aber technisch gesehen ist erstmal unabhängig, ob da jetzt 100 Meter oder eben 2 Kilometer Luftlinie zwischen entfernt sind. Wichtig war uns dort erstmal die Prozesse per se und auch die technischen Abläufe zu testen.
Naja, ein weiterer Grund war natürlich, dass die Piratenpartei jetzt nicht im Geld erstickt. Und die Universal Hall, wo wir das vorletzte Mal, die haben halt jedes Mal, wenn wir da wieder angefragt haben, nochmal 5.000 Euro draufgelegt, was den Preis angeht. Das war einfach zu teuer. Außerdem gab es einen Bug in dem Vertrag mit der Universal Hall, der mich persönlich sehr geärgert hat, weshalb ich da auch relativ wenig konsumiert habe. Wir mussten nämlich die Leute an der Bar bezahlen. Die haben zwar fleißig gearbeitet an der Bar, aber das waren keine Piraten. Und die haben nicht für uns Geld eingenommen, sondern der Gewinn an der Bar ging an den Betreiber. Und das muss ich sagen, ich halte das für sittenwidrig. Wenn ich jemanden anstelle, dann natürlich, dass der für mich Arbeit leistet. Ich bezahle nicht jemanden, der für jemand anders dann Gewinne einfährt. Also entweder die Gewinne gehen an die Piratenpartei oder der, der die Gewinne einstreicht, bezahlt die Leute.
Ich glaube, da war jetzt einfach gut, einmal zu zeigen, schön, dass ihr das wollt.
Ja.
Wir haben auch Alternativen.
Genau.
Das ist jetzt Lessons learned. Gegebenenfalls können sie ja nochmal bei der nächsten Ausschreibung ein neues Angebot machen und uns da entgegenkommen.
Ja.
Wenn nicht, sie hören von uns.
Und da musste man halt jetzt eine günstige Lösung finden. Und diese beiden Säle sind halt günstig. Und dadurch hatten wir natürlich das Problem, dass nicht alle in einen Saal passten. Das hat man ja sehr kreativ gemacht. Die Säle waren ja zwar nicht direkt nebeneinander, aber über so einen Innenhof, da konnte man Kabel leicht verlegen von einer Seite zur anderen. Und dann konnte man halt schön mal ausprobieren, wie das geht mit dem dezentralen Parteitag.
Was ganz spannend war, dass in den beiden verschiedenen Sälen völlig verschiedenes Klima war. Was natürlich irgendwie durch diese Sitzkonstellation war. Also im Hauptsaal war es so, ich sag mal so piratenklassisch, auch von der Anordnung der Tische, der Stühle. Sehr kompakt, sehr eng auch. Also man musste sich da oft irgendwie auch so ein bisschen durchmogeln. Während sozusagen dort, ich sag mal so, auf dem Mutterschiff, dort wo eine riesige Videoleinwand war zur Projektion, man eben bedeutlich mehr Raum, bessere Tische hatte.
Und
auch eine ganz andere Atmosphäre da.
Es war sehr viel entspannter in dem Mutterschiff oder Satellit, hieß es, glaube ich, offiziell. Ja,
der Vorteil ist natürlich auch, dass man damit besser skalieren kann. Ja, man konnte nämlich erstmal den ersten Saal schön vollstecken.
Genau.
Und sozusagen damit war sozusagen auch mal die Kompaktheit in dem einen hergestellt, was auch für so ein Klima sehr viel.
Ja, das ist auch die Bilder, das war ja auch ganz geschickt, das war gar nicht mal geplant, aber es gab ja nun auch einen Bericht in der Abendschau und so und du saßt halt immer da volle Reihen.
Ja, meine ich damit. Ja, ne?
Also diesen Hack, den die FAZ gemacht hat, in Bochum, wo sie halt die hinteren Reihen fotografiert haben und gesagt haben, es ist leer geworden bei den Piraten, war auf dem Titelblatt der FAZ. Dieses Foto von den hinteren Reihen, und das fand ich eben auch irgendwo unfair, weil natürlich die hinteren Reihen immer leer waren. Ne? Also außer in Offenbach, weil der Saal zu klein war. Aber wenn man halt einen großen Saal hat, sind halt die hinteren Reihen frei. Man muss ja irgendwo Puffer haben. Und das fand ich halt in Bochum sehr unfair, dieses Foto. Und das konnte man diesmal nicht machen. Also es war immer voll. Sozusagen, in beiden Sälen übrigens.
Ja.
Aber man hätte Fassungsvermögen gehabt für noch viel mehr, wenn es dann nötig gewesen wäre.
Insgesamt waren so die Erfahrungswerte, nachdem ich das eingespielt hatte, dass die Übertragung in den Nachbarraum auch sozusagen, es waren ja dann in beiden Räumen, waren auch Wahlleitungen, es waren in beiden Räumen Mikrofone und Videokameras aufgebaut. Das heißt, das hat sehr, sehr gut funktioniert. Und damit haben wir wirklich einen sehr guten Erfahrungswert, weil dadurch, dass es jetzt alles sehr nah beieinander war, hatte das natürlich den Reiz, dass im Worst-Case-Szenario wären die Leute eben die 100 Meter rübergekommen.
Das waren keine 100 Meter.
Ja, noch nicht mal 100.
Das waren 20 Meter.
Ja, das war nicht, weil ich... Ja, man versucht ja sozusagen jetzt nicht, dass einer sagt, aber es waren 19 oder irgendwie, genau, deshalb, genau, wenige, wenige Meter und viele, viele Millionen in Berlin. Das hat eben hat sehr viel Ruhe bei der Planung gebracht, ne, weil das immer noch die Fallback-Linie.
Ja, nee, das ist sehr, sehr gut. Also man muss auch mal sagen, Michael Ebner hat ja praktisch den zweiten Raum praktisch die ganze Zeit als, ja, ich möchte fast sagen, Maître de Plaisir da gespielt. Und der hat natürlich vollen Durchblick bei der Technik gehabt und so. Das war deshalb auch alles sehr entspannt und der Sitzungsleiter hatte das wirklich voll im Griff an der Stelle auch. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig.
Ja, also und was das anbelangt, fand ich es wirklich
gut.
Es hatte auch die Möglichkeiten, also eben Leute, zum Beispiel Bruno war mal kurz mit Kindern da, konnte dann eher da, wo es ein bisschen mehr Platz war. Und
Genau. Ne, das war eben dann auch familienfreundlich.
Genau.
Das muss man auch sagen.
Darum erstmal danke an die ganze Orga.
Genau, das war toll, muss man wirklich sagen. Auch wieder die Essensversorgung war gut. Zwar einige gesagt, ja, es müsste auch mal Fleisch geben. Aber ich fand es trotzdem lecker.
Da hat mich eine Sache besonders gefreut. Wir haben ja sozusagen die Teufelsküche oder die Hexenküche vom Gecko-Squad.
Ja.
Und die sind jetzt ja also in einem Teil eines wirtschaftlichen Geschäftsbetriebes.
Genau.
Und die haben sich jetzt wirklich eine Kasse gebaut, wo unten drunter dann auch sozusagen Piratenpartei-Dinge mit auf den Bons stehen und so. Mhm. Da kam dann wieder so der Nerd auch in allem durch, weil ich das mag ich gerade immer so. Wenn man sozusagen dann an Kleinigkeiten auch noch so ein bisschen die Wurzeln wieder mitbekommt, dann sieht man nämlich auch sozusagen, dass alles da irgendwie auch noch mit und sich auch da
das
weiterentwickelt.
Das lief aber wirklich auch sehr, sehr gut. Also ich fand das Essen durch und durch lecker. Auch die Crepes waren wieder große Klasse. Also ich habe da bestimmt ein Kilo zugenommen. Nein, das stimmt nicht. Aber ich habe wirklich da, das war angenehm.
Ja, willkommen hier beim Koch- und kulinarischen Podcast.
Naja, das gehört eben auch dazu. Ich meine, wir hatten das vorhin mit dem Klima und dass man irgendwie auch Spaß haben will. Und wenn die Leute gut essen, dann fühlen sich auch wohler. Oh, ja. Und wenn die Kinder betreut sind, fühlen sich auch wohler. Das sind alles wichtige Punkte.
Und ich glaube, weil die Parallele ist mir am Fahrrad hierhin eingefallen. Erinnerst du dich noch an die Mitgliederversammlung, die wir im Meistersaal hatten?
Mhm.
Dort, wo wir Liquid beschlossen haben damals. Ja. Da war, glaube ich, zum ersten Mal, dass Heide mit ihrem Team diese Voll-Essensverpflegungsausgabe draußen auch gemacht, sodass eigentlich konstant alle Menschen auch immer was essen konnten und wir niemals diese Interrupts so hatten. Und ich weiß noch, dass das eine Sache, wo ich dann damals sagte, stimmt, das hat diesen ganzen Parteitag nochmal eigentlich die Krone aufgegeben, dass alle auch so konzentriert bei der Sache blieben, weil nie jetzt irgendwie von Hunger getriebene Stimmungen auch so im Saal aufgekommen sind. Mhm. Und ja, da kommen wir ja bestimmt gleich noch beim SMV-Beschluss dann irgendwie drauf. Für mich war jetzt eigentlich dieser Landesmitgliederversammlung der Anschluss an die Versammlung damals im Meistersaal, wo ich noch genau weiß, wie dieses Aufbruchsgefühl da war, als wir diesen Liquid-Beschluss durchbekommen haben. Weil ich habe damals noch, ich glaube, wir hatten so 4 solche Abstimmzettel, die habe ich mir zu Hause eingerahmt, weil es hatte wirklich so ein Erheben, wie ich weiß doch, wir standen da alle. Und ich habe das so wahrgenommen wie, wir schreiben hier gerade Geschichte.
Ja,
und wenn ich das jetzt gerade sage, kommen mir fast wieder die Tränen der Ergriffenheit. Also es war wirklich ein großer Moment. Und genau an diesem Moment wurden wir dann immer auch im Folgenden irgendwo gemessen. Und da ist natürlich jetzt eines dieser wichtigen Ergebnisse der diesjährigen Landesmitgliederversammlung, die wir letzte Woche hatten, genau der Schritt in diese Richtung.
Ja, genau. Also das lässt sich durchaus vergleichen. Und ich muss auch sagen, es war ein richtig gutes Gemeinschaftsgefühl auch da. Das mag vielleicht auch an den Anfeindungen von draußen gelegen haben. Das weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall gab es dieses Gemeinschaftsgefühl.
Ja.
Das habe ich wirklich, also da auch sehr, sehr intensiv erfahren irgendwie. Irgendwie hatten wir alle das Gefühl, wir sind hier für eine gemeinsame Sache unterwegs. Deshalb, das ist nicht deckungsgleich mit dem Bild, was auf Twitter entstanden ist.
Ich glaube, da hat natürlich auch der Berliner Landesverband nochmal eigene Vorteile durch unsere Kompaktheit, weil wir eben auch in solchen Dingen immer geschlossen stehen. Weil das ist ja auch teilweise so, wenn zum Beispiel Forderungen sind, wo die extrem gegen eine Gruppe gehen, dann schließt sich die Gruppe zusammen.
Ja, naja, das ist nicht alleine. Ich wollte das jetzt eigentlich aus dir rauskitzeln.
Oh nein, aber
du hast
der Tee und die kalten Füße, eins von beiden.
Kalte Füße, ich habe da extra die Heizung gemacht. Ich stelle die Heizung gleich nochmal etwas höher. Nein, du hast den Ball nicht aufgenommen, jetzt muss ich ihn selber werfen. Naja, es gab am Anfang eine Rede von Gerhard Anger.
Oh, ja, wir sind doch nicht beim Anfang gewesen.
Ach so.
Also,
ich dachte, wo wir jetzt hier schon eine halbe Stunde podcasten, wir müssen dann irgendwann mal an den Anfang.
Nee, finde ich ja auch gut. Dann haben wir sozusagen, das war ein ergreifender Moment. Also wir wissen alle, GA ist für mich immer so der Politpriester. Aber
am Anfang hatte die Rede tatsächlich die Form einer Predigt, das stimmt.
Dieses leicht Pastorale auf der Kanzel stehen, aber immer auf so eine Art und Weise, wo du sagst, ey, Alter, das spricht genau den Sachen. Und er hat mit dieser Rede meines Erachtens die Leute alle geschlossen.
Ja.
Ja, weil das hat genau den Kern dessen, was du von vielen in verschiedenen Ausformulierungen gehört hast, getroffen. Ne, und da hat GA einfach mal wieder GA performt.
Ja, nee, war wirklich klasse. Also er hat dann ja auch verschiedene Themen aufgegriffen. Flüchtlinge, Peak Labor, digitale Revolutionen. Er hat dann wirklich so richtig einen Rundumschlag gemacht. Ja, und dann eben die Rolle der Piratenpartei da eingeordnet. Und das war schon klasse. Also man fühlte sich wirklich da wieder als Teil eines wirklich großartigen Projekts.
Ja, und das ist es ja im Endeffekt. Sich zu einem gemeinsamen Movement dazugehörig fühlen, ist dann ja auch eben wieder etwas, wo dieses Identifikationspotenzial geweckt werden kann und sollte. Also für mich ist immer so ein Beispiel, mit stolzem Brust sein Piratenshirt anhaben. Wenn man sagt, wir machen geile Scheiße irgendwie, das ist hier unser Dings und ich stehe dafür, dass ich ein Teil davon bin. Ist immer ein sehr guter Indikator, wie viele Leute sowas in Anführungszeichen freiwillig irgendwie machen, wie sehr sie sich mit der Sache identifizieren.
Ja.
Und eigentlich könnte man sowas auch elektronisch auswerten, aber anderes Thema.
Ja, aber ich muss wirklich sagen, das war wirklich ein sehr ergreifender Moment, diese Rede. Und hat auch dazu beigetragen, dass sich da wieder alles, gab ja auch dann Tosen und Applaus, dass dann auch alle sich da wieder zusammengehörig gefühlt haben. Also es war wirklich klasse.
Ja, also ist halt auch etwas, was GA sehr gut kann und wo du halt auch siehst, was er eben auch für ein Fingerspitzengefühl hat bei der Wortwahl. Also großes Kino.
Ja. Mal sehen, dass ich diese Rede noch irgendwo finde, dass wir die verlinken können, aber ich glaube, das wird schwierig. Stream lief da, das war ja die Eröffnungsrede, da gab es irgendwie noch technische Schwierigkeiten, glaube ich. Nein, wir werden mal gucken.
Ich weiß auf jeden Fall, dass es einen Video-Mitschnitt gibt und wer den hat und ich werde sozusagen da nochmal
herausfinden. Ja,
vor allem, dass sowas gehört auf YouTube. Klammer auf, vergleichbare Plattform. Einfach, weil im Endeffekt war diese Rede universal.
Ja.
Ctrl-C, Ctrl-Berlin V oder Ctrl-C, Ctrl-anderes Bundesland V. Einfach Motivationsschub.
Auf jeden Fall. Also das fand ich, war wirklich toll. Ja, und dann ging es auch schon los. Sind wir gleich eingestiegen in die Tagesordnung. Also es musste ja jetzt ein Vorstandsbericht und so, damit geht es ja dann immer los. Dann wurde noch festgelegt, was jetzt für Ämter zu wählen sind. Da haben wir ein bisschen was umgestellt, denn auch Amtszeit 2 Jahre und so. Und ja, dann sind wir, glaube ich, können wir, glaube ich, schon von der Vorstandswahl sprechen, oder?
Ja, im Zweifelsfall war das ja, sag ich mal, einer der größeren Blöcke, die eben da waren. Mhm. Es musste ein neuer Vorstand gewählt werden.
Genau, ja, das war das eine und das andere war die SMV.
Genau, die anderen Themen natürlich auch, aber zwischen den einzelnen Vorstandswahlen wurden dann auch immer nochmal inhaltliche Sachen abgestimmt, Tempelhofer Feld, aber es war natürlich dieser personale Block am Anfang eben eine wichtige Geschichte. Und da könnte man ja fast sagen, am Anfang war sozusagen die, ich will nicht sagen Richtungswahl, aber wie hast du das gesehen?
Ja, doch, das war schon eine Richtungswahl, kann man schon sagen. Also es gab ja die erste Wahl beschäftigte sich ja mit dem Vorsitzenden. Es gab ja 2 Kandidaten, Thomas Wied und Christopher Lauer. Christopher Lauer war ja vorher erkrankt gewesen, hatte sich dann auch nicht in allen Crews vorgestellt, also zum Beispiel in Tempelhof Schöneberg, da musste er absagen, weil er halt im Krankenhaus war, hatte ja eine Blinddarmoperation. Und ich hatte mir da wenig Hoffnung gemacht, dass Christopher Lauer die Wahl gewinnt, weil es ja auch Akzeptanzwahl ist und gegen Thomas Wied wird niemand was eingewendet haben. Sodass bei der Akzeptanzwahl natürlich dann, dachte ich mir, Thomas Wied im Vorteil ist. Du nicht?
Es ist ein interessanter Punkt, weil ich im Vorfeld mit Leuten mich unterhalten habe, wie ich das so einschätzen würde. Ich habe manchmal ein ganz gutes Bauchgefühl, wie bei uns so getickt wird. Und Thomas ist auch gut vernetzt und ist auch sozusagen so drin. Aber in der Situation, in der die Piratenpartei ist und wo viel über die aktuelle Situation selber nachgedacht wird.
Ja, da hast du recht.
Ist meines Erachtens unabhängig von der Person, aber ein Kandidat, der die Hoffnung, das ist der Retter.
Mhm.
Den Faktor habe ich sozusagen von der Einschätzung als einen der treibenden Kräfte bei der Wahl, also ja, bei meiner Einschätzung.
Denn beim letzten Punkt stimme ich nicht mehr zu. Also der Retter, das würde ich so nicht formulieren. Aber es war das Gefühl da bei vielen, ich habe ja auch mit Leuten darüber gesprochen vorher, auch in der Crew, dass man sich sagte, wir brauchen einfach ein anderes Bild in der Öffentlichkeit. Und wir brauchen jemanden, der die Piraten sehr, sehr offensiv in der Öffentlichkeit vertritt. Und das hat man Christopher eher zugetraut als Thomas Wied. Weil Thomas Wied dann doch mehr so der, ja, so ein bisschen auch der Bravere ist, der halt nicht in der Öffentlichkeit unbedingt gleich im Rampenlicht stehen will. Und ich glaube, das Bedürfnis war da nach jemandem, der richtig ins Rampenlicht tritt.
Ja. Nach einer Lichtgestalt, die vorne auch aktiv nach vorne geht, um die Themen zu platzieren. Na,
Lichtgestalt ist mir jetzt wieder zu...
wollte ich den Beckenbauer, den Piraten...
Naja, du hast da sehr starke Bilder. Ich glaube, das ist vielleicht übertrieben. Ob nun jetzt alle Leute die Lichtgestalt in Christopher Lauer sehen, weiß ich nicht. Aber ich glaube, sie sehen vor allen Dingen in ihm jemand, der halt das mit dem Rampenlicht kann.
Ja, sehe ich zum Beispiel genauso.
Ja, das ist auch so.
Vielleicht nehmen wir jetzt ja auch dann, vielleicht um weiterzugehen, erstmal vorweg, wer ist es geworden?
Na, Christopher Lauer.
Siehst du, okay. Na, und
knapp Mehrheit. Nein,
genau, ich will nur sozusagen, weil jetzt kann man
sehr
sagen.
Sehr knappe Mehrheit, 4 Stimmen.
Ja, aber das ist eben so bei uns, ne, wer mehr hat, ist eben sozusagen drin.
Mhm.
Und da muss ich sagen, genau an der Stelle kann Christopher jetzt auch gut wirken.
Mhm.
Ich sehe mir fällt es schwer, jetzt sozusagen rückwirkend zu sagen, hätte Fahrradkette, wenn es jemand anders, dann wäre es so. Ich sehe das jetzt Zielstruktur für den neuen Vorstand. Das, was die Aufgabe von Christopher da ist, oder vielmehr von dem, der den Vorsitz hat, ist genau dieses Attributenset.
Ja, ja.
Wichtig.
Du hast völlig recht.
Da sage ich einfach mal, da haben wir schon mal einen Teil dieses Motors, der eben ordentlich performt. Also
ja, ja. Ja, hat man ja gleich gesehen. Es gab ja abends dann gleich den Fernsehauftritt von Christopher Lauer in der Abendschau. Übrigens die Abendschau, die ja nicht sehr lang ist. Das ist ja immer so nicht mal eine Viertelstunde, also 12 Minuten ist ungefähr Abendschau. Das ist halt die Berliner Nachrichtensendung, die immer praktisch vor der Tagesschau dann hier auf RBB kommt. Und da war dann 6 Minuten Christopher Lauer, nicht 6 Minuten Christopher Lauer, 6 Minuten Piraten. Kurzer Bericht, das waren so 2 Minuten und dann nochmal 4 Minuten Interview. Also insgesamt bei YouTube waren es knapp 6 Minuten.
Habe ich gesehen, ich fand nämlich ganz spannend, dass, ich hatte gesehen, der Rundfunk hatte ja darüber berichtet und dass das Announcement vom RBB, dass sie sozusagen darüber berichten würden, war schon vor der Bekanntgabe des Ergebnisses.
Mhm.
Ne, wo man dann erstmal schon mal sagen kann, per se ist dieses Interesse vom RBB da gewesen,
ja.
Unabhängig jetzt auch von der Person, was ich erstmal schon mal einen guten Indikator fand, dass es dann eben noch nicht mal jetzt irgendwie nur personengetrieben ist.
Ja, ja. Ja, ja.
Und auch da hat Christopher wirklich gut abgeliefert.
Mhm. Ja, da hat er gut abgeliefert, ja, ja. Na klar, das muss ja eigentlich auch. Also ich meine, so ein Berliner Lokalnachrichten, also so ganz an den Piraten vorbei, können sie auch nicht gehen. Nur es hätte natürlich möglicherweise gereicht, kurz eine Meldung, die haben jetzt hier gerade ihre Landesmitgliederversammlung und Christopher Lauer ist neu gewählt. Sie haben aber einen Bericht gemacht und sie haben, also einen Filmbericht gemacht und sie haben halt das Interview auch noch gemacht. Und das ist schon, das hätte nicht sein müssen. Also ich bin froh, dass es so ist, was ja auch zeigt, dass der RBB da Interesse hat. Ja, der RBB hat sich ja auch verändert. Ich meine, das, was ich immer sage, als eine der großen Errungenschaften, habe ich schon in einem anderen Podcast wahrscheinlich gesagt, ich sage das immer wieder. Wenn du guckst, vor 3 Jahren, sagen wir mal, ja, vor 3 Jahren, da gab es keine Aufzeichnungen der Reden im Abgeordnetenhaus. Das gab es einfach nicht. Dann ging es los mit Alex TV, nach der Wahl der Piraten, ne, kam dann Alex TV, so ein Privatsender, und hat das so ein bisschen gemacht. Und dann hat plötzlich der RBB damit angefangen. Und jetzt, wenn du guckst, da auf Rundfunk oder so, das sind alles RBB-Ausschnitte.
Ja.
Also da siehst du doch, dass plötzlich sich hier was verändert hat. Zumindest in diesem Bundesland. Ne? Also das finde ich schon, also ich meine, ich will ja jetzt nichts übertreiben. Du hast mich jetzt angesteckt mit den großen Worten. Also jetzt hätte ich beinahe gesagt revolutionär. Aber es ist schon eine entscheidende Veränderung, wenn der öffentlich-rechtliche Rundfunk Parlamentsfernsehen betreibt.
Ich glaube, genau das ist etwas, was für mich ein Beispiel ist, wo aktives, piratiges Mandat Veränderungsprozesse anstoßen kann. Weil wir müssen ja eins sagen, historisch gesehen war es ja beim Rundfunk so, dass die Sachen vorher aus aus ungeklärter Rechtslage auf YouTube erschienen sind. Und da hat dann der RBB halt auch erkannt, dass sozusagen mit den entsprechenden rechtlichen Vermerken es sogar auch zu ihrem Nutzen ist, dort die Videos zu platzieren. Und heute hat der RBB es dann eben so gemacht, dass Videocontent aus dem Abgeordnetenhaus automatisch distribuiert werden kann, nicht verändert, aber dann eben per Nennung kommt von RBB, hier ist die URL. Und da muss ich dann immer sagen, super, damit können beide Seiten gut leben und es wirkt.
Ja. Ja, also das denke ich wirklich, also wenn man irgendwas, also Piraten wirken an der Stelle auf jeden Fall. Also von daher denke ich, dass hat der RBB natürlich auch im Hinterkopf, wenn er sagt, wir interviewen jetzt mal da den Lauer und so.
Ja, klar. Auf der anderen Seite muss man eben auch sagen, wir sind eine Partei, die hier in dem Stadtstaat Berlin, sozusagen in einem Landesparlament, auch drin sitzen. Ja, also mit anderen Worten, die Relevanz ist da und ich finde, das ist immer dieser spannende Blick, wenn man über mediale Berichterstattung, ich will mich da jetzt nämlich nicht in so eine Medienschelte, aber es gibt ja zum Beispiel so eine Statistik, wo man sieht, Anzahl der Berichte pro Partei in den öffentlich-rechtlichen und da war zum Beispiel die FDP interessanterweise im letzten Jahr bei, glaube ich, 9,x%. Einladungen bei solchen Talkshow-Sendungen. Wo man natürlich auch erstmal sagen muss, da ist ja ganz spannend auch so zu sehen, wie so diese Strukturen noch sind, dass sozusagen auch so eine hohe Vernetzung und auch Medienpräsenz entsteht. Und man kann natürlich eins sagen, wir Piraten haben natürlich auch viel unseres eigenen Wertebilds auch über die Printkontakte oder Medienkontakte auch genommen. Ne? Überleg mal, wie stolz man immer war, wenn jemand von uns war da. Und sozusagen mit abnehmenden Berichten fehlen halt auch diese, wow, jemand von uns, ein wir, dieses Gemeinschaftliche.
Ja, klar. Das hängt natürlich sehr zusammen. Also das würde ich auch sagen. Das ist genau die Bestätigung meiner Theorie. Dass es nicht objektive Gründe gibt, warum Leute jetzt aussteigen, sondern dass es eben so eine emotionale Geschichte ist. Und die hängt eben auch damit zusammen, dass dieses Wir-Gefühl weniger stark ist. Was wiederum damit zusammenhängt, dass dieses Wir sich nicht manifestiert in den Medien, ja. Und da sieht man eben, dass das Ganze eben so eine Feedbackschleife ist. Und letztlich die angeblich objektiven Gründe, die dann auf Twitter genannt werden, gar nicht so objektiv sind, sondern das sind oftmals ich will jetzt nicht sagen Vorwand, aber es sind halt dann oft so gesuchte Gründe, ne, die sich anbieten, um dann zu sagen, ach, ich will nicht mehr.
Ja, ich könnte jetzt eine Spitze bringen, man könnte natürlich auch aus Versehen ein Stellenangebot bei jemandem von der Linken im Bundestag bekommen und dann ganz prominent zeitgleich dazu Austritt über mehrere Zeitungen adressieren, wo natürlich auch ein gewisses Geschmäckle entsteht, wenn das genau zeitlich so zusammenkommt, dass sozusagen da nochmal wie so eine Art Ausstiegsfest gefeiert wird, um auch wirklich schön publik zu machen, dass man sozusagen woanders hingewechselt ist. Also,
passiert das?
Also Nene arbeitet jetzt ja für Max Ernst.
Oh.
Wo ich halt sagen muss, thematisch.
Oh, das wusste ich gar nicht. Also wusstest du, dass Nene, also die damalige Spitzenkandidatin der Piraten in Berlin für die Bundestagswahl, dass die ausgetreten ist, aber dass sie dann gleich bei den Linken gelandet ist, das ist mir neu.
Ja, und das sind halt dann alles so diese Spielchen. Und da denke ich dann immer, mir ist wichtig eher dieses Gemeinschaft, die noch da sind. Mhm. Wer geht, ist sozusagen gegangen.
Ja,
man muss aber natürlich noch Folgendes sagen, und dann, das ist vielleicht etwas, wo wir im Nachgang gleich nochmal sprechen. Spannend ist ja auch zu sehen, anhand welcher Entscheidungen oder Dinge, die passieren, kommen plötzlich Leute wieder.
Mhm.
Weil wenn plötzlich Leute sagen, ich komme irgendwie wieder zurück, es fühlt sich jetzt richtig an, dann denke ich mir, dann ist das auch Indikator, dass Sachen wieder anfangen, richtig zu laufen. Ne? Also man muss jetzt nicht alles so machen, damit alle wiederkommen. Aber wenn Menschen wiederkommen, heißt das, dass wir sozusagen alte Sachen wieder zurückgewonnen haben.
Gibt es denn Leute, die wiedergekommen sind? Kannst du dich da speziell an Leute erinnern?
Ja, aber ich weiß nicht, ob ich darüber reden darf.
Ja,
aber manche Sachen sind ja auch einfach Symbole, wo du weißt, mal gegangen, sehr bekannt und kommt dann plötzlich wieder, hat natürlich dann immer eine riesige Außenwirkung.
Mhm. Ja.
Ne,
ja,
und
muss ja nicht. Also ich meine, Leute können wiederkommen, ohne dass dann die große Glocke gehängt wird.
Ne? Richtig, genau. Und da muss ich nämlich einfach sagen, und spannend ist, dass sowas halt auch im Zuge von dieser SMV-Entschluss in Berlin mir eben zugetragen wird. Dann sage ich, okay, endlich haben wir da was geschafft, was sozusagen Menschen auch frustriert hatte, dass es an der Front irgendwie nicht weiterging.
Ja, das muss ich ganz ehrlich sagen. Mich hat das auch sehr frustriert.
Ja.
Und ich meine, ich will jetzt auch ungern so das Innerste nach außen kehren, aber wenn das mit der SMV diesmal wieder gescheitert wäre, da hätte ich aber auch mal das erste Mal auch mal laut über Austrittswünsche nachgedacht. Ja. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, die SMV ist schon sehr wichtig für mich. Ich bin wirklich ja von Anfang an, ich bin ja auch damals 2009 Mitglied des Vereins Liquid Democracy geworden, wo ich übrigens immer noch Mitglied bin, weil mir diese Erneuerung der Demokratie schon sehr, sehr am Herzen gelegen hat. Denn das ist wirklich fundamental wichtig.
Und das Spannende ist, an der Stelle müssten wir jetzt so ein Direkt-URL machen zu unserem letzten Podcast, wo wir nämlich dann auch den Liquid Feedback SMV Werbeblock hatten, weil wir beide natürlich, braucht man nichts verraten, davon überzeugt sind, dass das eines der wichtigsten Systeme sind, die gegeben sein müssen, damit diese Maschinerie Piratenpartei funktioniert.
Ja. Nee, also wir müssen jetzt nicht...
Da kommen wir jetzt später drauf.
Den kommen wir ja drauf. Aber das ist schon, glaube ich, auch eine wichtige Entscheidung. Erneuerung der Demokratie. Und das ist eigentlich bei den Piraten immer im Kern gewesen von Anfang an. Das darf man nicht vergessen. Deshalb wundert es mich auch jetzt, dass Leute immer sagen, ja, die freiheitlich-demokratische Grundordnung und so weiter. Ja, aber die freiheitlich-demokratische Grundordnung soll doch weiterentwickelt werden. Wenn ich mir anschaue, wie viele Programmpunkte es gibt, wo es über die freiheitlich-demokratische Grundordnung hinausgeht, man kann direkt sagen, es sind Programmpunkte, die verstoßen jetzt noch gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung, wie sie ist. Also zum Beispiel die Öffnung der Ehe und die Lebensgemeinschaft als neues Konstrukt. Das ist mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, wie sie jetzt ist, nicht vereinbar. Die Trennung von Staat und Religion zum Beispiel ist auch so ein Programmpunkt, der für uns wichtig ist und wo auch wirklich, ich glaube, über 80% für diesen Programmpunkt im Grundsatzprogramm waren. Aber jetzt steht noch in der freiheitlich-demokratischen Ordnung drin, dass eben, also der Gottesbezug ist da ganz wichtig im Grundgesetz. Ne? Der steht ganz vorne. Es gibt diesen Paragraph dann weiter hinten, der hat natürlich da nicht Ewigkeits, unterliegt nicht dem Ewigkeitsprinzip, aber es gibt halt sogar diesen Punkt, dass eben die Kirche gewisse Privilegien besitzt und so. Das ist Bestandteil des Grundgesetzes. Und das wollen wir ändern. Also wenn dann immer gesagt wird, ja, aber ne? Also es geht schon darum, sich mit dem Grundgesetz auseinanderzusetzen und da Veränderungen herbeizuführen. Und das ist ganz fundamental in unserem Programm. Ja, und das sollte man also bitte nicht vergessen. Ja, also wenn jetzt einer sagt, ja, ich trete aus, weil die Piraten nicht mehr mit beiden Füßen auf der FDGO stehen, das ist ja unsinnig. Ja, also natürlich stehen die Piraten da mit beiden Füßen, aber es geht schon darum, da Veränderungen herbeizuführen, auch mehr Demokratie zu schaffen. Ja, letztlich mehr Volksentscheide ist jetzt auch nicht vorgesehen im Grundgesetz.
Ja.
Und wir wollen ja sogar noch mehr als nur ein paar mehr Volksentscheide. Wir wollen ja sogar möglicherweise sowas einführen wie neue Formen der Demokratie. Das ist sicherlich jenseits der derzeitigen freiheitlich-demokratischen Grundordnung.
Deshalb, also im Endeffekt trifft es sozusagen gar nicht, wenn man das sein möchte, dann bleibt man fast beim Systemerhalt.
Mhm.
Und wir sind davon geprägt, Klammer aus, vielleicht gewesen, aber in meinem Herzen halt immer noch, dass wir eben auch an Dingen rütteln.
Ja.
Wir rütteln an Säulen und da ist eben manchmal so, dass dann eben manche Säule, wenn sie eben nicht zwingend tragend ist, auch mal verrückt werden sollte.
Ja, ganz genau. Ganz genau. Ja. Und auch das war immer schon so in der Piratenpartei. Ja, jetzt zu sagen, naja, was heißt immer?
Ja, nein, ich weiß genau, was du meinst.
Also schon, als ich noch nicht dabei war, wurde da über Liquid Democracy gesprochen. Und auf jeden Fall über die Erweiterung der Demokratie. Also das
ist ja, glaube ich, sogar ein Teil vom Urprogramm von Jens gewesen.
Genau.
Ne? Also muss man halt immer sagen.
Also zumindest mehr Beteiligung, mehr Partizipation, mehr Demokratie, genau.
Stimmt.
Ja. Also von daher ist es, was man da immer so hört, das können nur Vorwände sein. Also naja, gut. Also wir waren bei der Vorstandswahl. Wir haben jetzt gesagt, also Christopher Nauer ist gewählt worden. Und dann, dann ist glaube ich erstmal nicht weiter gewählt worden, sondern dann kam man, während die Stimmen ausgezählt wurden, sind wir schon zur SMV gekommen. Das war auch vorher in der Tagesordnung so festgelegt, dass wir dann schon zum Programm kommen und Satzungsänderungen und da war
genau, die SMV ganz vorne. Dann wurden die SMV-Sachen sozusagen vorgestellt und auch dort dann irgendwie noch zur Abstimmung gebracht.
Genau, ja. Da gab es ja zwei relativ ähnliche Anträge, die sich nur leicht unterscheiden. Der eine Antrag, der dann letztlich angenommen wurde, S004, war derjenige, was war da nochmal der ganz wichtige Unterschied? Nämlich, dass man, wenn sich genug Leute finden, dass man dann eine Entscheidung
vertagen kann
auf die Mitgliederversammlung.
Ja, also im Endeffekt, ich hole nochmal kurz aus, es waren, glaube ich, im Endeffekt drei Dinge, die es gab. In der Nacht vorher wurde nochmal ein anderer Entwurf reingemacht, der ein leicht modifizierter, glaube ich, war auch von Moni, von Volker. Mhm. Volker hatte ja irgendwie, glaube ich, vor zwei Landesmitgliederversammlungen diesen X018 auch gemacht. Und da war sozusagen noch so ein...
Der kam noch dazu, das ist sozusagen der dritte Entwurf.
Aber von meinem Bauchgefühl war es dann eigentlich so, dass ich recht schnell schon so rauskristallisiert hatte am Mikrofon, die eigentliche Diskussion, die es gab zwischen dem 001 von Moni und dem 004 von Andreas und noch einem ganzen Konsortium, die mit dabei waren. Spannend ist an der Stelle noch eine Ergänzung reinzumachen. Wir hatten in die Geschäftsordnung der Versammlung am Anfang einen Antrag von Andreas bekommen, wo ich heute immer nur sagen kann, danke Andreas, weil es war es ging um Folgendes. Es besteht immer die Gefahr, wenn verschiedene Anträge in so einem gleichen Block irgendwie so abgestimmt werden, nach dem System, was wir bis dato so haben, kann das dazu führen, dass eben Gruppen mit sehr wenig Anteil durch Teilen der anderen, dass sie sozusagen sich nicht einigen können, trotzdem plötzlich die Mehrheiten.
Ja, weil wir da keine Präferenzwahl machen, das ist ja der Punkt. Es geht darum, also wir machen das ja immer so, dass die beiden Alternativen, die meisten Anhänger haben, in die Endausscheidung kommen. Und dann gegeneinander abgestimmt werden. Und das birgt natürlich die Gefahr mit sich, wenn es schon zwei Alternativen gibt, dass dann jemand noch eine Spaßalternative zu einer der beiden macht. Dann teilen sich die Stimmen zwischen den beiden auf. Und dann kann es passieren, dass vielleicht die Alternative, der viele am Ende dann doch nicht mehr zustimmen können, mehr Stimmen bekommt als die andere, die eher konsensueller für die anderen, die jetzt für die andere Großalternative sind, ist. Also das hört sich jetzt ein bisschen abstrakt an. Also man müsste das besser an Beispielen erklären.
Man kann aber zusammenfassen, dieser Antrag war bei der SMV-Entscheidung ein ganz wichtiger Aspekt, weil er allen Akteuren auch schon bei der Debatte nochmal eine gewisse, ich sag mal, Sicherheit gegeben hat, dass sozusagen nicht durch diesen dritten Mitspieler an Bord plötzlich zu etwas kommen kann, wohinter gar keine SMV rausfällt. Weil natürlich es auch so ist, wir reden halt immer von einer Änderung, die eine Zweidrittel
hatte.
Und das war dann sozusagen der noch ein wichtiges, ich sag mal, Grundfundament dieser Debatte. Während Monis Antrag ja, ich nenne es mal so, die reine Lehre war, also ich habe den auch in Anführungszeichen mit, sag ich mal, gefeatured, weil ich mich insgesamt eben das Thema so wichtig ist. Also mir hätte es eben sehr schwer gefallen, in einem Landesverband zu sein, der es immer noch nicht hinbekommen hätte, dort diesen nächsten Schritt zu gehen. Und für mich ist da immer der beste Indikator meine Freundin, die mich halt immer fragt, wie, du musst da jetzt hinfahren? Damit sozusagen etwas ist, dass die hat nichts mit uns zu tun, aber sie versteht nicht, wieso ich seit irgendwie 7 Jahren irgendwo hinfahren muss, um Dinge zu tun. Und wichtig. Und da war es dann so, dass dieser Vorschlag von dem, ich nenne das jetzt mal Konsortium, hatte eigentlich was ganz Geschicktes gemacht. Der ist nämlich hier in Berlin rumgetingelt und hat wirklich alle abgeholt. Hat wirklich alle abgeholt, hat gefragt, was ist es, was bei euch irgendwie Bauchschmerzen macht. Ist auch mal so in die Tiefe reingegangen, hat geguckt, okay, wo könnten vielleicht Probleme aufstellen. Und eines dieser Kernunterschiede war eben der Aspekt des Minderheitenschutzes. Das, was ja auch schon mal von der Aufsichtsbehörde uns gegenüber geäußert wurde. Und da haben die halt wirklich ein völlig geniales Verfahren einfach
muss man sagen.
Mit also eingearbeitet. Ich habe es mir nachts nochmal durchgelesen, weil ich dann halt so, ja okay, ich war halt wirklich begeistert und ich wollte halt wissen, was hat denn das jetzt für Implikationen. Und es geht halt darum, dass wir eben eine gewisse Anzahl von Menschen bei einer Abstimmung sagen, das will ich hier nicht namentlich machen, ich würde das gerne in der Echtwelt sozusagen outsourcen aus der SMV Richtung Mitgliederversammlung
und dann eben im Geheimen.
Kann das dort sozusagen erfolgen? Und dazu hat eben jeder, wie dort sein Stimmrecht hat, eben die Möglichkeit zu sagen, ja, das will ich. Und ab einem gewissen Schwellenwert, ich glaube, der steht in dem Antrag auf 10%, passiert das genau.
Ja, das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Naja, man hatte natürlich auch den Vorteil, dass man schon Erfahrungen hatte aus den, also mal aus dem Liquid, dann aus den Bezirksliquids, da gibt es ja schon in Pankow, in Friedrichshain, gibt es ja Bezirksliquids und diese Erfahrungen sind natürlich mit eingeflossen und wirklich, die Leute sind hier rumgefahren zu jeder Crew und haben das alles diskutiert. Und ich war deshalb auch, also gerade von diesem S004 sehr überzeugt und man merkte das auch in der Diskussion und dann am Mikrofon, dass die Leute wirklich, das war irgendwie schon klar, dass sich das darauf bezog. Es war sogar so, dass als dann relativ zum Schluss dann einer wieder sagte, ja, aber die Delegation, dass dann auch so ein bisschen so ein Stöhnen durch die Reihen ging, was vielleicht ein bisschen ungerecht war, weil der ja eine berechtigte Frage gestellt hat und natürlich auch irgendwo, das ist eine wichtige Frage, nur weil halt schon so oft über dieses Thema diskutiert worden ist, hatten dann viele dann auch nicht mehr die Lust, nochmal das Fass aufzumachen.
Ja, man muss ja auch sagen, dass diese gesamte Debatte, ich will nicht sagen zum Thema Superdelegierte, das ist ja ein Begriff, ist natürlich auch dort eben abgemildert worden, indem eben
dieser indem Check, die Minderheit da die Möglichkeit hat, zu sagen, nee, so nicht.
Nein, dieser Minderheitenschutz bezieht sich ja darum, dass ich Sachen eben outsourcen kann, aber dass eben auch nicht so eine unendliche Akkumulation passieren kann, wenn sie nicht explizit auch verlängert wird.
Ja, das stimmt. Das ist auch ein wichtiger Aspekt. Nach 3 Monaten verfällt die Delegation, wenn man sich nicht eingeloggt hat. Das ist auch, glaube ich, wichtig. Und ich finde auch, dass man jetzt gesagt hat, 3 Monate ist schon auch ein vernünftiger Zeitraum.
Ja. Und das finde ich eben genau diese Kombination mit den beiden Features lässt mich da halt auch mit gutem Gewissen jedem gegenüber das irgendwie erklären, dass der Kompromiss, der jetzt da gefunden wurde, etwas ist, was uns sowohl dieses Feature der SMV für den Landesverband gibt und gleichzeitig aber auch so eine gewisse, ich sag mal so, ein Standing gegenüber der Aufsichtsbehörde, mhm, falls da irgendwelche Fragen
kommen. Da gibt es ja auch noch den Punkt, dass auch in der Satzung drinsteht, dass es eine Speicherhöchstdauer gibt.
Genau, also
ich meine, das ist ja auch wichtig für die Datenschutzbehörde und ich halte das auch für sehr wichtig, dass man das reinschreibt. Es hat auch einen praktischen Vorteil, wenn nämlich schon in der Satzung drin steht, das Ganze wird dann und dann gelöscht. Richtig. Dann hat man eine viel größere Sicherheit als Nutzer, als wenn das über irgendwelche Datenschutzerklärungen läuft, wo ja dann auch die Möglichkeit besteht, dass jemand sagt, jetzt steige ich hier aus, jetzt müsst ihr mal alles löschen. Wenn das in der Satzung steht, wird erst nach 36 Monaten oder was auch immer gelöscht, dann heißt es eben hier, da ist eine ganz klare Frist.
Und das war genau der Punkt, warum ich in dieser Nacht dann, als ich es gelesen habe, nochmal so durchgeatmet hatte, weil sich in der Zwischenzeit ja rauskristallisiert hatte, upsi, ich bin mit im Vorstand, upsi, ich bin mitverantwortlich, upsi, ich will das ja auch. Ja,
du greifst aber jetzt.
Nein, ja, vor. Aber das hatten wir am Anfang, glaube ich.
Nicht im Vorstand.
Nee, bin ich noch
ja,
nicht.
Ja, klar. Aber,
ich bin
ja
schon wieder draußen.
Noch nicht, du kommst nicht.
Nee, aber sozusagen, ich hatte natürlich das Szenario, weil wir kommen ja historisch aus einem Ding, wo ich eingebunden war in diese Datenschutzbewertung. Und damals waren genau diese Punkte alle nicht definiert. Und damals hatten wir kein gemeinsames Verständnis der Zielstruktur, richtig, wie die SMV aussehen sollte.
Ja, das ist jetzt deutlich besser.
Und also jetzt ist genau das, es gibt diese Klarheit und damit ist auch eine Klarheit sozusagen zu bewerten.
Ja.
Und da sehe ich, meine Einschätzung ist, es wird ohne größere Probleme werden wir das Ding
denk
so durchkriegen.
Das
und das stimmt mich eben wirklich auch zuversichtlich. Ja.
Ja, nee, also wirklich, das muss man sagen. Also das hat entscheidende Vorteile, das ist auch eine runde Sache, dieser SMV-Antrag. Also ich bin gespannt, muss ja jetzt umgesetzt werden, der neue Vorstand hat also viel zu tun. Und jetzt müssen wir doch noch dazu kommen, dass du dann auch noch in den Vorstand kommst. Das kann nämlich dann gleich danach. Dann ging es nämlich um die Wahl des stellvertretenden Vorsitzenden. Und da gab es natürlich auch Kandidaten schon. Unter anderem eine Kandidatin, die zurückgezogen hat, weil sie gesagt hat, ich hatte mir das so schön vorgestellt, mit Thomas Wie zusammenzuarbeiten, aber ich möchte nicht mit Christopher Nauer zusammenarbeiten.
Man kann vielleicht Folgendes mal konstatieren, weil es hat natürlich jetzt schon so eine gewisse Dramatologie auf diesem Parteitag, die da entstand. Nach der Wahl und der Verkündung dann auch des Wahlergebnisses. Ja, weißt du, man hatte natürlich schon klar, wie eigentlich so ein Vorstand aussehen würde, wer alles da so bestimmt eine hohe Wahrscheinlichkeit reinkommen würde. Und da waren eben auch Menschen bei, die ich wirklich sehr gerne mag, die ich sehr hoch schätze. Und von denen bekam ich jetzt mit, und das war jetzt eben nicht nur Petra, dass sie überlegen, die Sache vielleicht nicht zu machen. Und
ja gut, dann muss ich mal meine Sicht...
Das ist ja auch völlig legitim. Ich will nur sagen, das war für mich am Anfang, wo ich dachte, hui, was passiert jetzt hier? Und da ist natürlich, jedem ist selber überlassen, ob er kandidieren will oder nicht.
Klar, natürlich.
Bis zum Ende kann das jeder selber machen. Nur sowas hat natürlich auch einen gruppendynamischen Qualität. Und genau diese Gefahr dieses gruppendynamischen Prozesses, der da entsteht, war für mich dann Auslöser, irgendwie so das Gefühl, ich muss hier intervenieren, was machst du denn jetzt hier? Und weißt du, gerade weil wir am Anfang drüber gesprochen haben, wir machen einen Podcast und der soll so positiv werden, sozusagen jetzt heute, da dachte ich, warte mal, wenn das jetzt hier alles passiert, wie soll das denn dann alles positiv werden? Wir wollen doch über gute Dinge, und da war ich sozusagen...
Ach so, dass wir über gesprochen haben auf der Mitte, über den Podcast, hat dich bewegt zu kandidieren.
Nein, das habe ich dir noch am Tag danach gesagt.
Ja, ja.
Das war aber so diese Grundschwingung dieses Tages, weil ich dann auch schon vor meinem geistigen Auge sah ich dann schon, was dann alles so passieren würde, was wir bestimmt beschließen würden. Also eigentlich super, Wassermarsch, wir machen einen tollen Podcast, alles ist tutti. Und auf einmal sehe ich das so, in Anführungszeichen aus meiner Wahrnehmung, der das alles schon so vor seinem geistigen Auge so hat, irgendwie das, was ist denn jetzt hier los? Und vielleicht kann man dann ja kurz die Situation schildern. Ich hatte mich nicht beworben, ich stand nicht im Wiki. Und es gab dann sozusagen einen Kandidaten. Und im Endeffekt hatte ich jetzt zwei Probleme. Das erste Problem ist, das habe ich halt häufiger, ich finde es nicht gut, wenn nur ein Kandidat da ist. Genau. Also das ist für mich so ein Ding, wo ich immer sage, ja, in der Presse heißt es dann immer Kampfkandidatur. Da muss ich immer sagen, ist mir egal. Wir sind davon geprägt, dass wir uns entscheiden können. Piraten können sich zwischen Kandidaten entscheiden und da gehört es für mich immer Auswahloptionen irgendwie, ich will nicht sagen zum guten Ton, aber das ist so was, was ich erwarte. Und jetzt war sozusagen dieser Auslöser, da gibt es jetzt nur einen, plus ich muss wohl mal zum Mikrofon gehen und Menschen ins Gewissen reden. Dass ich dann irgendwie kurz entschlossen gesagt habe, und ich hatte zu dem Zeitpunkt auch noch kein Bier getrunken, ich kandidiere.
Ja.
Ja, und das das war eine Sache, wo ich dann heute auch sage, hupsi, ich weiß jetzt nicht, ich weiß, wie es kam, aber und dann ging das aber auch alles recht schnell in meinem Kopf, weil sozusagen mir war klar, du musst hier wieder diesen Vorbildcharakter, ich sage ja immer, Vorstand ist Vorbild an Anstand. Und vielleicht habe ich dann ein bisschen pathetisch dort gesagt, ich erwarte eigentlich, dass Leute, die kandidieren, auch weiter kandidieren. Aber wenn man eben dieses Vorbild ist, na, dann steht man halt zu Dingen. Also das hat so ganz viele Sachen, dass ich sozusagen moralisch dieses Gefühl hatte, ich muss es A äußern. Und als ich es dann geäußert hatte, kamen mir auch so Fragen, ja, machst du das denn dann auch? Ja, und in dem Moment war mir jetzt eins klar. Du hast gerade extrem mit der Moralkeule allen hier ins Gewissen geredet. Wenn du jetzt irgendwie dazu sagst, nee, du machst das nicht, dann hast du sozusagen genau das, was deine Botschaft hätte sein sollen, hast du verwirkt.
Ja, ja.
Weil eigentlich sagst du dann nur so, hier, ich wollte auch mal was sagen, Ende Gelände.
Ja, aber du hattest auch völlig recht an der Stelle. Da musste es auch noch Kandidaten geben.
Und an der Stelle war mir dann eben auch wichtig, weil mir ist diese Situation dann auch so bewusst gewesen. Weißt du, da ist ein Kandidat, der sich die ganze Zeit darauf vorbereitet hat, der rumgetingelt ist. Und auf einmal kommt da so wie jemand Carlos aus der Kiste und sagt, Überraschung, ich kandidiere jetzt hier. Und das war auch der Grund, warum ich kein Wort einer Kandidaturrede dort gehalten habe. Ich glaube, wenn du dich an das, was ich gesagt hatte, war, ich habe sogar über Björn geredet. Ich habe gesagt, ich wähle Björn. Also weil ich sozusagen auch ihn schätze. Ich schätze ihn und seine Freunde, wie viel Arbeit die auch mit dem Kandidatenaufbau so gemacht haben. Also das sind so eine Geschichte, da war mir wichtig, lass es hier bloß nicht so aussehen, als ging es dir jetzt darum und habe alle die anderen Sachen weggelassen. Und habe ich da halt einen vom Stapel gelassen.
Du wurdest gewählt. Ja, so kommt es manchmal. Unverhofft kommt oft.
Und, ja.
Ja, naja, also meine Sicht der Dinge ist jetzt, geht noch ein bisschen weiter zurück. Ich hatte ja vorher schon von Petra gehört, dass sie, also als sie sich hier vorgestellt hat, dass sie nur mit Thomas zusammenarbeiten will. Und ich hatte das so ein bisschen nicht wirklich ernst genommen. Ich hatte dann gedacht, naja, vielleicht überlegt sie sich ja doch noch. Und ich habe dann auf der Mitgliederversammlung, nachdem Christopher gewählt worden ist, nochmal mit ihr gesprochen. Und da hatte sie auch gesagt, nein, also das war ganz klar, nur im Team mit Thomas, so nicht. Ja.
Das war ja zum Beispiel mein erstes Ansinnen. Ich hatte halt immer noch kalkuliert, weil Petra hatte das ja so leicht auch angekündigt, dass es vielleicht daran hängen könnte. Aber ich dachte halt immer, okay, wenn es dann ernst wird, Dann wird doch, das war so meine Erwartungshaltung. Und ich weiß, dass nach der Kandidatur, also andersrum, nach der Wahl von Christopher, bin ich ja auch noch, als ich dann erst zu Peter gegangen bin, ich so, komm, mach doch, bin ich dann noch durch den Saal gegangen, habe noch andere angesprochen, weil im Endeffekt ging es mir ja darum, eine Alternative irgendwie aufs Podest zu bekommen. Aber weil, und ja, ist eben dann so, ich hatte aber, wie gesagt, gedacht, dass irgendwie, manchmal sagst du ja auch Dinge erstmal, um so einen gewissen Kurs vorzugeben.
Genau.
Aber wenn es eben in Medias Res gehst, dann denkst du, ja komm, kriegen wir trotzdem
irgendwie. So hatte ich das auch verstanden eigentlich mehr, dass sich Petra natürlich Thomas wünscht und deshalb natürlich auch sagt, ich mach das ist unser Team. Und dann aber, wenn das halt mit dem Team nicht klappt, dann trotzdem sagen, naja gut, also es geht mehr um die Sache und nicht um das Team. Aber gut, da hat sie sich anders entschieden. Gut, ist halt so. Also man kann jetzt sie dafür auch nicht kritisieren. Sie hat halt das gemacht, was sie für richtig hielt. Und
ja, darum, ich bin ja auch noch zu Thomas hingegangen, weil eigentlich war das natürlich meine, sozusagen, erste Überlegung. If Petra nicht will, Zen eigentlich kann ja vielleicht auch Thomas über seinen Schatten spielen und sich auch dann dort einbringen. Aber auch das war nicht von Erfolg gekrönt.
Also. Ja, daran hatte ich jetzt gar nicht gedacht, weil auch Thomas mir vorher schon gesagt hat, dass er da nur als Vorsitzender kandidiert. Und ja,
gut. Aber gerade solche Aussagen, ich mache es auf jeden Fall nur als Vorsitzender, sind oft Dinge, die vielleicht auch so eine Pokerspiel-Mentalität.
Ja,
weil
sicher.
Wenn ich sage, ich mache hier alles, Hauptsache einen Posten, wirkt es halt auch immer ein bisschen komisch. Ne?
Ja. Ja, wie auch immer. Du hast dich bereit erklärt und du bist dann auch gewählt worden.
Ja. Auch da, ich glaube, mit einem Hauch. Also, ne, Björn hat sozusagen da, ich weiß nicht, ob das 4 Stimmen oder 3, ich weiß noch nicht mal das genaue Ergebnis. Es war nicht viel. Auch ich habe kein jetzt nur super Ergebnis gehabt. Aber es ist halt trotzdem irgendwie komisch, dass für keine richtige Kandidatur dann irgendwie gewählt zu werden. Aber man muss halt einen sagen, mir ist dann halt immer auch ganz schnell klar geworden, okay, Lars, das ist jetzt Realität.
Ja.
Jetzt musst du dich dieser Situation stellen. Und das, was das Spannendste für mich dann war, weil, wie gesagt, nicht geplant, nicht mit meiner Freundin und langjährigen Lebensgefährtin abgesprochen, dass ich da jetzt mir nochmal irgendwas sozusagen ans Bein binde. Dann abends auch mal nach Hause gehen und sagen, Melli, es gibt ja was ich dir erzählen muss.
Ja, ja.
Und da kann ich mich hier nur noch mal bedanken, wie toll sie da reagiert hat, weil sie natürlich mitbekommen hat, wie sehr mir dieser ganze Piratenscheiß am Herzen liegt. Und jetzt sieht sie natürlich dann auch, dass ich jetzt in der Position bin, wo ich wenigstens dafür kämpfen kann.
Ja.
Und ich glaube, das ist, und das ist mir erst im Nachgang jetzt so bewusst geworden, dieses, dass ich es jetzt auch in der Hand habe.
Ja.
Weißt du, weil ich ich war immer so mit dabei und gut integriert, aber ich war nie irgendwie so an vorderer Spitze und auch mit am Gestalten. Das heißt, ich habe eigentlich das Schicksal treiben lassen. Und jetzt ist eben die Sache, dann kann ich mir hinterher wenigstens vorwerfen, hast du nicht richtig gemacht oder irgendwie so eine Geschichte. Aber ich muss dann nicht irgendwann sagen, irgendwie mit altem Alter, oh, hättest du damals mal. Sondern jetzt geht's ums Hetze.
Genau, du musst deinen Enkeln ja auch erklären, warum das geklappt hat oder nicht geklappt hat. Das ist natürlich, und da ist man immer am besten, fängt man da immer bei sich selbst an.
Opi, erzähl doch mal, wie ihr damals die SMV eingeführt habt und die dann über ganz Deutschland geschwappt ist.
Naja, ja, das hoffen wir.
Bist du das im Geschichtsbuch?
Ja, das ist, klingt jetzt wieder so pathetisch, aber ich glaube, wir haben auch mit dem SMV-Beschluss Geschichte geschrieben. Sicherlich gibt es die SMV schon in anderen Landesverbänden, aber also, es ist in Berlin noch was Besonderes. Erstmal haben wir wirklich versucht, sie hier in richtig zu machen, was nicht überall gelungen ist, na, sonst. Und in Berlin haben wir eben auch Abgeordnete.
Richtig, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen.
Das ist der springende Punkt. Na, also da geht es ja darum, in der SMV auch Einfluss auf die Politik direkt zu nehmen.
Wir sind eine Partei in der Landespolitik, die in einem Landesparlament ist, die als erstes so ein Instrumentarium haben wird und damit extrem super Synergien da irgendwie generieren können, auch in der Kommunikation nach außen. Also
Gut, aber wir dürfen natürlich nicht wir dürfen jetzt nicht die anderen zu schlecht reden.
Also nein.
Mecklenburg-Vorpommern hat da schon viel erreicht.
Nein. Hallo, also ich bin größter, also ich kann immer nur riesen Dank Richtung MV sagen. Ich bin Mecklenburg-Vorpommern Fanboy.
Ja.
Damals das Dashboard, alles, was sie gemacht haben, das war progressiv. Für mich war MV immer einer der progressivesten Landesverbände, als da dieser Drive so hoch kam.
Ja.
Aber es geht ja in dem Fall nicht darum, was Leute erreicht haben, sondern wie es dann hinterher wahrgenommen wird. Und ich glaube einfach, im Berliner Politikbetrieb ist eben mehr Awareness dann, wenn ein sehr großer Landesverband sowas nutzt. Und ich glaube, das ist ja auch ein Ziel, was wir eben haben, ist nicht nur dieses Ding einzuführen, sondern wir werden es mit dem klaren Ziel der hohen Durchdringung im Landesverband auch umsetzen.
Ja.
Ja, weil dann bekommt es Relevanz. Wenn wir eben auch belegen können, das ist jetzt hier nicht irgendwie so ein lustiges Managementboard irgendwie von 10%, sondern wenn wir eben eine hohe Durchdringung haben. Und das ist für mich der Parameter, an dem ich mich auch messen lassen möchte. Die Durchdringung mit Mitgliedern.
Ja, genau. Genau, nee, das ist schon wirklich wichtig. Also von daher, ja, da waren wir doch dann alle ganz glücklich, beziehungsweise das haben wir erst nach Ende der Sitzung erfahren, weil die ja so lange ausgezählt haben.
Genau, die wurde in der Nacht ja. Durch dieses Verfahren war, glaube ich, das, was von Andreas dort eingebracht wurde, hat das natürlich etwas einen größeren Aufwand mit sich. Aber umso freudiger war ich dann, als sozusagen das Ergebnis da.
Ja, vor dem Einschlafen haben wir das noch mitbekommen. Das war schon ganz gut. Ja,
das war auch der Grund, warum ich dann nachts mir den Antrag nochmal genau durchgelesen habe, weil dann sozusagen auch klar war.
Ja, gut, am nächsten Tag wurde dann weitergewählt und auch weiter Programm gemacht. Die übrigen Vorstandsmitglieder sind gewählt worden. Der Schatzmeister, der Generalsekretär, der politische Geschäftsführer und dann eben auch noch die Beisitzer.
Genau.
Ja, gibt es da noch irgendwas zu sagen?
Ja, Michael Karek ist gewählt worden. Ich kenne Micha sozusagen, das ist halt einer, ich nenne ihn immer so einer der Herzenspiraten. Also irgendwie, man kennt sich so, man ist sich oft über den Weg gelaufen, hat immer gute Laune, wenn man mit ihm so zusammen war. Ist halt nicht auch, und das ist ja erstmal dann, ich habe ja am nächsten Tag dann alles aus einer anderen Brille gesehen, diese Wahlen.
Naja.
Immer war die Fragestellung nur, kannst du dir vorstellen, dann auch hinterher in dem Team gut arbeiten zu können. Und da ist natürlich immer gut, wenn man mit Menschen auch schon mal so eine gewisse menschliche Ebene auch so gehabt hat.
Ja, und da sind auch, glaube ich, gute Leute gewählt worden. Also es ist ein reiner Männervorstand und es sind alles sehr junge Männer, also eine Art Boygroup. Du bist, glaube ich, der Älteste, ne?
Ja, mit 40 Jahren, das ist ja Altherren.
Ja,
zum Glück sehe ich noch jung aus, aber...
Ja, man sieht es hier nicht an. Es gibt andere Vorstandsmitglieder, die älter aussehen.
Wer weiß, jetzt so ein Jahr Vorstandsarbeit und ich kriege dann so Lachfalten werden zu Ganzkörperfalten und graue Haare. Erstens würde ich zum Beispiel ganz gerne aktiv auch damit umgehen. Ich finde es schade, dass wir zum Beispiel nur Männer sind. Auf der anderen Seite, wenn ich dann gucke, wie zum Beispiel die Kandidaten waren im sozusagen Bundestagswahlkampf, da war es genau andersrum, was sozusagen das Führungsteam anbelangt hat. Das heißt, es ist in dem Fall jetzt irgendwie ungünstig gelaufen. Wenn man das als Ziel, aber
viele von denen haben halt auch andere Aufgaben.
Richtig.
Lena zum Beispiel ist Bürgerdeputierte und so. Also,
das ist auch das Spannende, dass häufig sowas dann nach außen irgendwie dann gestichelt wird. Dann so, ihr seid ja nur, es ist eben das Ergebnis dieser Wahl. Ja, und da ist so, wenn man sich dann anguckt, wer sonst noch alles so mit dabei ist und aktiv ist, dann denke ich immer, dass wir sozusagen die Frauen auch eine ganz tragende Rolle bei unserer Partei haben. Und wenn ich überlege, wer die meiste Performance bei uns bringt, da müssen eigentlich eher die Nicht-Frauen uns mal an die Nase packen und sagen, wie kann das denn sein, dass kräftemäßig mit weniger Frauen, die so viel toll performen. Also auch da, also für mich ist zum Beispiel Petra, wie die das ganze Kandidatenmanagement zur Bundestagswahl. Also man kann jetzt N Beispiele nennen. Und es war halt dann spannend, es war klar, als wir dieses Foto dann gemacht haben mit dem gesamten Vorstand und man sah, hat man ja vorher auch nicht so drauf geachtet. Okay, das wird ein Issue sein.
Naja, aber eins ist vorteilhaft, es sind alles Leute im Vorstand, die man schon kennt, die schon was gemacht haben für die Partei. Also wir haben jetzt nicht Leute, die man noch nicht kennt. Das ist ein richtiger Unterschied zu den Vorständen vorher, wo immer auch Leute gewählt worden sind, die man nicht kennt. Und das ist ein Problem, wenn man Leute nicht kennt. Also ich würde auch wirklich sagen, bevor jemand, sagen wir mal, für das Amt des Generalsekretärs oder des politischen Geschäftsführers oder auch nur eines Beisitzers kandidiert, sollte er oder sie vielleicht vorher schon mal ein anderes Amt gehabt haben. Denn es gibt genug zu tun. Was heißt ein Amt? Man muss nicht ein Amt haben, man muss irgendwas gemacht haben. Wahlkampfkoordinator, irgendwas, dass die Leute gesehen haben, das ist eine Person, die zuverlässig ist, die schon mal, die auch was zustande gebracht hat, die nicht beim ersten Stress irgendwie alle Vierer von sich gestreckt hat und so. Ja, das ist, glaube ich, schon wichtig.
Ja, wir sprechen ja oft auch so von Gamification und in so Spielen werden das meinst dann so Experience Points. Ja, wo man sagt, per
Level.
Se.
Level?
Also ja, kriegst du Level. Normalerweise brauchst du Experience Points, um dann die nächsten Level zu erreichen. Genau. Und durch so eine Geschichte, im Endeffekt ist immer die Frage, will man das institutionalisieren oder will man den Reifegrad der Wähler eigentlich so weit haben, dass die das in ihr Wahlkreuz mit ein? Ne? Ich denke, das ist sozusagen der richtigere Weg, der auch jetzt ja hier anscheinend in diese Richtung dann führt, weil sozusagen dann irgendwie mit Regelungen und sowas
Nein, du willst
kann
das
es
nicht
regeln, sein.
Das kannst sondern, du nicht machen. Und natürlich muss es auch immer Ausnahmen geben und so, ist klar. Aber an sich ist es schon ganz gut, wenn halt Leute nicht so völlig unbedarft da irgend so eine Position übernehmen, die doch viel Verantwortung mit sich bringt und nicht, wo es einfach nicht geht, dass da jemand plötzlich ausfällt.
Also was ich halt ganz spannend finde, ist, dass ich alle Vorstandskollegen so kenne, also vom Umgang, dass ich aber jetzt nicht jetzt alles so richtig ins Detail kenne, also aber dass die mir alle irgendwie von den Echtweltkontakten, die man so hatte, sympathisch waren. Also das ist ja erstmal, wo ich sage, ist schon mal ein sehr wichtiges Base-Level, was so da ist, dass, guck dir Spreekaribik an, weißt du, der hat allein schon diese Ausstrahlung, diese positive Aura, die da nach außen geht, weißt du, das kann ich so weiterführen durch den ganzen Kreis. Also das ist so, finde ich erstmal super, dass du sagst, okay, das sind alles Menschen. Da habe ich zum Beispiel dieses Beispiel. Ich könnte mir gerade vorstellen, mit denen zusammen irgendwie, Schiff geht mal unter und wir sind halt mal irgendwie eine Woche auf einer Insel. Also das wäre eben genau das Gegenteil. Da würde ich sagen, das wäre ganz spannend. Und da hat sich jetzt für mich im Nachgang, der eben nicht alle so bis zum Anschlag kannte, rausgestellt, da sind Schätze mit bei, so von ihrer Mindset und Einstellung, wo ich sage, das wird sogar ganz, ganz großes Kino, wenn wir es schaffen, uns auf einen gemeinsamen Weg da zu committen, einfach von, ich nenne das jetzt mal Lebenserfahrung. Warum dieser Begriff? Ich glaube, manchmal ist diese Diskussionskultur und dieser menschliche Umgang in der Piratenpartei, das ist jetzt nichts irgendwie, weil das Piraten sind, sondern manchmal ist es nicht, ich will nicht sagen Reife, weil reif bin ich, glaube ich, auch mit 40 nicht. Aber es ist so eine
ja, Reife ist ein
genau, richtig.
Ein schwieriges Wort.
Nicht Reife, aber sozusagen Lebenserfahrung und auch ein klares Bild, wie so miteinander zu gestalten ist. Und da bin ich eben jetzt nach unserem ersten Treffen, was wir direkt am Sonntag hatten und so, es fühlt sich einfach richtig an. Es fühlt sich an, als wäre da ein Team, was sehr, sehr viel gestalten will und gestalten kann. Und sowas ist natürlich erstmal auch unendlich motivierend, irgendwie dann in so einem, sag ich mal, starken Team auch ein Teil davon zu sein.
Also bevor wir dazu kommen, was ihr euch alles vorgenommen habt oder was ihr alles machen müsst, würde ich trotzdem gerne noch die übrigen Sachen, die geschehen sind, auf dem Parteitag abhaken. Da gab es ja dann noch Programmarbeit. Ne? Es gab ein Programm zum Thema Zirkustiere. Das waren Wiedergänger, hatten wir schon mal. Abgestimmt worden, auch positiv befunden worden, dass Wildtiere nicht in Zirkussen gehalten werden sollen, weil das da nicht artgerecht ist. Fand ich persönlich ein bisschen problematisch, war auch einer der wenigen, die dagegen gestimmt haben. Nicht, weil ich das Anliegen blöd finde, aber es mit den Wildtieren ist mir nicht ganz klar, wo man da den Übergang sieht zu Nicht-Wildtieren. Das konnte auch leider der Vertreter nicht so richtig beantworten. Nun muss man sagen, dass der eigentliche Verfechter dieses Antrags aus Krankheitsgründen nicht da war, der Phil Magalski, und jetzt jemand ihn vertreten hat. Und klar, das ist dann immer eine schwierige Situation. Aber das mit der Abgrenzung Wildtiere, Nicht-Wildtiere war schwierig. Ich glaube auch, dass man dann vielleicht, wenn man da Tierschutz ernst nimmt, man auch noch viel mehr zur Tierhaltung sagen kann, als jetzt gerade das mit den Zirkustieren. Dann ist die nächste Frage, was ist ein Zirkus ohne Tiere? Ich würde auch ungern in der Zeitung lesen oder sonst wo, dass die Piratenpartei gegen Zirkusse ist. Also ich war ein bisschen unglücklich mit dem Antrag. Aber gut, der ist entschieden worden. Und dann gab es noch einen Antrag, mit dem ich sehr glücklich bin, nämlich der Antrag zum Thema Tempelhofer Feld. Tempelhofer Feld, da gab es eine ganze Reihe von Anträgen. Einer der Bürgerinitiative, von der Bürgerinitiative Tempelhofer Feld war ja auch da. Aber interessanterweise haben die Piraten sich nicht eindeutig hinter 100% Tempelhofer Feld gestellt. Sie haben sich auch nicht für Wohnungsbau ausgesprochen. Aber sie haben diesen Antrag hier befürwortet, und zwar mit überwältigender Mehrheit. Konzept der Piratenpartei Deutschland Berlin zum Tempelhofer Feld, wo es vor allen Dingen um die Demokratisierung geht, wo es also vor allen Dingen darum geht, dass man halt mehr Demokratie auf dem Tempelhofer Feld will. Also mehr Partizipation, Einbindung der Bevölkerung, und zwar nicht wie bisher, dass die Bevölkerung nur informiert wird, sondern dass richtig dort mitbestimmt wird. Eben demokratisches Experiment ist auch das Stichwort.
Ja, was ich daran sehr mag, ist eben, dass es eben weg ist von wir wissen, was gut für euch
genau.
ist, Richtung, ich nenne das jetzt, will nicht sagen Bevormundung, weil das kann ja vielleicht auch gut sein, ja. aber wir geben euch das Mittel zur Wahl, damit die Betroffenen für sich selber rausfinden können, ja. was sie wollen. Und
ja, das ist auch wichtig. Du kannst es nicht so machen, das ist, glaube ich, immer das große Problem der, sagen wir mal, der bundesrepublikanischen Politik des ausgehenden 20. Jahrhunderts. Dass man Großprojekte irgendwie durchgepeitscht hat und gesagt hat, ja, das haben wir doch im Parlament abgestimmt. Die Pläne lagen doch aus, irgendwie da auf Alpha Centauri, da hinten im Keller, nur hinter dem Krokodilteich zu erreichen. Da hat doch jeder Stellung nehmen können und so. Und dann hinterher hat man sich gewundert, dass die Leute protestieren. Siehe Stuttgart 21, auch letztlich sowas wie BER. Da steht einfach kein Berliner hinter dem BER. Das ist eigentlich an sich schon eine Katastrophe. Ne? Oder Elbphilharmonie oder sonst was, diese Großprojekte. Du kannst ein Großprojekt nur machen, wenn die Bevölkerung wirklich intensiv einbezogen ist und nicht einfach nur mal informiert wird. Ne? Und das ist natürlich auch das Problem am Tempelhofer Feld. Das Problem ist ja gar nicht 100% oder Wohnbebauung. Das Problem ist, dass hier Sachen passieren, die Bevölkerung außen vor gehalten wird, hinter verschlossenen Türen. Ne? Die Frage jetzt zum Beispiel, dürfen da private Wohnungsbaugesellschaften bauen oder nicht? Ne? Also wenn jetzt 100% Tempelhofer Feld nicht durchkommt, ne? ist ja nicht geklärt. Das wird ja nicht mehr im Parlament ausgemacht. Das wird im Koalitionsausschuss zwischen CDU, die will die Privaten, und SPD, die will die Privaten nicht. Ne? Da wird das ausgekaspert. Ne? Und das ist ein Unding. Ne? Also weil das ja nicht eine Frage der Koalition ist, sondern eine Frage von allen Berlinern. Und da finde ich halt diesen Antrag, den wir jetzt hier haben, also diese Position, deutlich besser. Also, dass da wirklich in so mehrstufigen Verfahren die Bevölkerung einbezogen wird.
Ja, im Endeffekt werden wir da zum Enabler für andere.
Ja.
Wir entschließen uns nicht irgendwie Mitbestimmung für uns zu machen, sondern für andere.
Ja.
Und ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes, sag ich mal, fast eine vorbildliche Geschichte, wie man generisch auch in andere Richtungen sich entwickeln kann.
Ja. Und wenn das funktioniert mit dem demokratischen Experiment, dann ist das auch wirklich, dann gibt es auch ein Wir-Gefühl für das Projekt, was auch immer da ist, auf dem Tempelhofer Feld. Denn sonst hast du das nicht. Sonst hast du immer Leute, am Ende werden dann, wenn das nicht zu so einem Gemeinschaftsding wird, werden da Farbbeute fliegen, es wird Vandalismus geben. Also das ist...
Also ich glaube einfach, du kannst den Parameter des Widerstands reduzieren dadurch. Ne, irgendwie, es wird immer irgendwelche geben, selbst die gegen etwas sind, was dann hinterher beschlossen wird, auch wenn es eben durch Mitbestimmung erfolgt ist. Aber du kannst es eben reduzieren und du kannst den anderen, das, was du gerade sagtest, dieses Wir-Gefühl.
Ja, du machst es aber jetzt sehr einfach, als gäbe es da nur Widerstand und den bösen Senat. Ich finde auch bei 100% dem Pöllhofer Feld, also da steht zum Beispiel drin, das ist einer der Gründe, warum ich eigentlich, obwohl ich für die Volksbefragung, einen Volksentscheid war, ich habe also wirklich unterschrieben dafür auch, aber es steht in dem Text drin, der Zaun soll erhalten bleiben. Und ich finde diesen Zaun ein No-Go.
Ja.
Das kann es doch nicht sein.
Das meinte ich ja damit. Im Endeffekt
Leute aussperren, Ne? Also es ist, geht gar nicht. Ne?
Wie gesagt, das meine ich. Egal wie die Ausgestaltung eines einzelnen Dings ist, du wirst aber immer jemanden haben, der gegen ein kleines Detail ist. Und du kannst aber, indem du so ein Verfahren implementierst, eben diese Widerstände einfach reduzieren. Ja. Und eigentlich sind das die gleichen Gründe, die wir auch für unsere Systeme.
Ja, klar.
So einfach.
Genau. Ja, das ist schon richtig. Also ist wirklich ein Paradebeispiel. Dann ist das mit dem Tempelhofer Feld auch so wichtig. Und das ist auch wieder das typisch, jetzt hätte ich beinahe gesagt Piratige, das wollte ich nicht sagen.
Dann sag ich es, Piratige.
Gut. Es ist halt nicht so, wenn du die anderen Parteien anguckst, dann sagen die einen, ja, 100% Tempelhofer Feld. Da habe ich die Position der Grünen, müsste ich jetzt wirklich nochmal nachkontrollieren, bevor ich was Falsches sage. Und die anderen sagen, nee, auf keinen Fall 100%, also die Regierungsfraktion sagt, auf keinen Fall 100% Tempelhofer Feld, wir brauchen Bebauung, Wohnungsbau ist wichtig. Ja. Aber das ist halt nicht, also es gibt einen dritten Weg und das ist eben das demokratische Experiment Tempelhofer Feld. Mhm. Das ist der dritte Weg und dann kann man halt sehen.
Ja, dieser Beschluss wurde ja auch aktiv mit nach außen kommuniziert, weil uns da allen bewusst ist, wie wichtig das ist.
Nee, das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Und da freue ich mich auch, dass es dann auch mit großer Mehrheit angenommen wurde. Ne? Also da ist klar, der Vertreter der Bürgerinitiative hätte es lieber gesehen, wenn wir uns da voll hinter die Bürgerinitiative gestellt hätten. Aber das kann man eben auch nicht. Durch diese Geschichte mit dem Zaun und so, das ist letztlich schwer. So, es gab noch einen inhaltlichen Antrag. Du erinnerst dich, der Antrag zum Strafvollzug.
Da war ich gerade draußen mit Menschen reden. Ich denke mal, du wirst ihn mir jetzt vorstellen.
Ja, ich will jetzt nicht den ganzen Fabio Antrag vorstellen. Nee, der ist von Simon Weiß. Dr. Simon Weiß, unser Abgeordneter, der ja auch im Justizausschuss sitzt. Müssen wir dazu sagen, Justiz ist halt immer eine Sache für Juristen. Wir haben aber in unserer Fraktion keinen Juristen. Aber wir haben einen Mathematiker, eben Simon Weiß, der halt, wahrscheinlich sind promovierte Mathematiker am nächsten dran an den Juristen. Ich weiß es nicht. Jedenfalls macht er die ganze Juristengeschichte natürlich mit Referenten und so, die dann auch Juristen sind, ganz klar. Da haben wir auch gute Leute. Ja, und da geht es halt um verschiedene Fragen des Strafvollzugs, Ersatzfreiheitsstrafen, offener Vollzug, wie muss man das regeln? Wie ist es überhaupt mit der Nutzung von Medien, ne, Mobiltelefonen, sonst was? Sicherheitsverwahrung ist auch so ein Thema, Fußfesseln sind so ein Thema, auch Themen, die vielleicht auch Kernpositionen der Piraten betreffen. Ne? Ich meine, auch wenn, das ist ja gerade hier bei dem Mobiltelefon, das ist ja dann auch diskutiert worden auf der Versammlung. Wenn man denen ein Mobiltelefon in die Hand drückt, dann machen die da ihre Mafia-Geschäfte vom Gefängnis aus. Naja, es ist dann doch vielleicht besser, wenn sie ein Mobiltelefon bekommen, anstatt dass dann über mafiöse Strukturen innerhalb des Gefängnisses dann irgendwelche Mobiltelefone verteilt werden oder die Gelegenheit gegeben wird zu telefonieren. Also das ist, wie gesagt, da gibt es ein paar Vorschläge, die alle sehr vernünftig sind und ist ja auch im Liquid Feedback mit überwältigender Mehrheit angenommen worden, 100% sogar, das ist ja fast schon sozialistisch.
Ja, das fand ich nämlich ganz spannend. In diesem ganzen Bereich sonstige Anträge mit positivem Liquid Feedback Votum sieht man, dass alle die sozusagen da die 90%-Marke deutlich überschritten haben, sozusagen auch durchgekommen sind bei so einer Versammlung. Und da erkennt man wieder, wie wichtig so ein Liquid-Feedback-System oder nützlich es sein kann, um eben auch seine Dinge durchzubekommen, weil man da die Chance hat, sag ich mal, Anträge noch zu bearbeiten und mehrheitsfähig zu machen.
Ja, nein, dieser Antrag ist echt überfällig. Ich verstehe auch nicht, warum das wieder die Piraten sind, die nur sowas wollen und die anderen dann immer Zeta Mordio schreien. Also auch hier ein Aspekt dieses Antrags mit dem Schwitzen statt Sitzen. Es ist ja so, wenn du deine Strafe nicht, wenn du zu einer Geldstrafe verurteilt bist, zum Beispiel, berühmtes Beispiel des Schwarzfahren, was ja auch ein Unding ist, dann kannst du es nicht bezahlen und dann hast du diese Tagessätze und musst dann so und so lange im Gefängnis verbringen, was ja echt blödsinnig ist. Da könnte man doch sagen, also okay, kannst du es nicht bezahlen, aber vielleicht kannst du es vielleicht doch bezahlen, wenn du halt irgendwie arbeitest. Und dann geben wir dir Möglichkeiten. Einfach um zu vermeiden, dass du jetzt einfach nur wegen nix da ins Gefängnis kommst, weil das nicht gut ist. Also jemand, der im Gefängnis sitzt, also die Erfahrung hat man ja gemacht, wird dadurch selten ein besserer Mensch, sondern eher ein schlechterer. Naja. Und deshalb, also da irgendwie andere Wege zu eröffnen, dass das Gefängnis vermieden wird, gerade bei solchen geringfügigen Straftatbeständen, ist halt sehr, sehr wichtig. Und wie gesagt, ich bin also sehr froh, dass das eben jetzt hier auch verabschiedet worden ist. Es gibt eine gute Handhabe, das kann man in die Parlamente bringen und ich bin mal sehr gespannt, wie die anderen Parteien das dann wieder abbügeln. Also das ist ja immer das, was mich auch wundert. Es werden halt vernünftige Vorschläge gemacht und dann kommen die anderen Parteien her und finden irgendwo ein Haar in der Suppe und lehnen es dann ab. Und hinterher kommt der Antrag ja dann meistens auch nochmal, wenn er wirklich
in leicht modifizierter Form
zurück.
Okay, da muss man dann immer sagen, okay, was ist einem wichtiger, dass man den eigenen durchkriegt oder dass die anderen ihn Raubmord kopieren, reinlegen?
Das ist ja erlaubt. Das ist ja erlaubt.
Und, ne, und dann würde ich immer sagen, super, haben wir gepatcht, wenn wir da den Anstoß gegeben haben.
Ja, ja, ich will nur sagen, also es wird immer, also es wird wirklich gut gearbeitet.
Ja.
Also nur das. Ja, jetzt ich habe, glaube ich, alle wichtigen Anträge durch. Ich glaube, ich habe nichts vergessen. Kommen wir mal jetzt auf die Zukunft. Die goldene Zukunft. Also, was hat der Vorstand vor? Es gibt ja Aufgaben, die ihm jetzt sozusagen in die Wege gelegt wurden. Ne? SMV ist das eine. Andere Sache ist, was ihm auch in die Wege gelegt worden ist, politischer Vorstand. Ne? Das soll ja durchaus sein, das war ja deutlich auf dem Parteitag. Haben auch die beiden Kandidaten gesagt, dass sie da politisch tätig sein wollen. Dann hat Christopher Lauer gesagt, wir müssen eine Strukturreform durchführen, wir brauchen vielleicht Bezirksverbände. Auch da wird der neue Vorstand nicht dann vorbeikommen, da was zu machen. Also, wie sind die Prioritäten? Was kommt als nächstes? Habt ihr wahrscheinlich noch nicht alles ausgekaspert, aber kannst ja schon mal was dazu sagen. Vielleicht eher unverbindlich an dieser Stelle.
Ja, im Endeffekt würde ich jetzt mal mit dem folgenden Intro sozusagen beginnen. Was wir direkt am ersten Abend, also am Sonntagabend, als wir uns zusammengesessen haben, festgestellt haben, ist, dass wir erstmal wie so eine Art Inventur machen müssen. So eine Inventur über, was sind die Prozesse, die bei uns im Landesverband so sind. Was ist eigentlich so eine Partei? Was passiert da? Um zu gucken, wie der Schnitt in funktionale Blöcke überhaupt richtig ist. Weil es gibt jetzt nur die einfache Möglichkeit, du guckst da irgendwie rein in die Geschäftsordnung und sagst, ach hier, das haben die ja immer in folgende Organisationseinheiten unterteilt. Wir machen das jetzt auch immer so. Wäre jetzt nicht so direkt mein Ansatz. Und da war ich sehr froh zu hören, dass die anderen Vorstandsmitglieder das erstmal so zugestimmt haben. Gesagt, lass uns erstmal eine Bestandsaufnahme machen, um nämlich vielleicht die gesamte Gestaltung dieser Organisationseinheit irgendwo neu und für das, was unsere Ziele sind, richtig zu gestalten. Ja. Weil im Endeffekt ist das jetzt ja einer der wichtigsten Dinge, die am Anfang passieren müssen. Das ist nämlich klar definieren, wohin wollen wir eigentlich? Was sind unsere Aufgaben? Weil dann sind wir nämlich genau bei dem Punkt, dass wir sagen, okay, wir müssen hier Prioritäten ableiten. Und wie ist dann der Modus operandi, wie wir innerhalb des Vorstands in diese Richtung kommen? Für diese Detailplanung der, ich sag mal, dieses Neuschnitts haben wir uns jetzt extra ein Wochenende gerade alle geblockt, wo wir uns sozusagen, ich nenne das mal einschließen, also Klausur, um dort im Austausch selber auch kennenzulernen nochmal besser. Ne? Was sind sozusagen die Schwerpunkte, die jeder einer so erfüllen kann, weil Ziel muss ja sein, dass wir eine gut funktionierende Maschine da im Vorstand bauen. Und dafür ist natürlich wichtig zu gucken, so eine Stärken-Schwächen-Analyse. Wer kann was? Und wie schneiden wir dann diese einzelnen Aufgabenpakete, damit es bestmöglich zu den einzelnen Elementen so passt?
Ja.
Und erst wenn wir sozusagen das so haben, kann natürlich so ein klares Bild sein, wie wir solche Sachen umsetzen. Mhm. Es ist, natürlich haben wir auch klare Arbeitsaufträge. Also es wurde Liquid Feedback beschlossen. Ja, es wurde ständige Mitgliederversammlung beschlossen.
Das ist ja nun deutlich mehr als Liquid Feedback.
Ja, Wortwahl, Slash. Und dort gibt es auch noch, es gab ja noch einen Folgeantrag, in dem drin steht, Umsetzungszeitraum 9 Monate. Das heißt, ne, da wurde uns also wirklich ein klarer Arbeitsauftrag gegeben. Mhm. Und da ist erstmal super zu wissen, dass jeder im Vorstand diesen Auftrag ernst nimmt und wir da auch schon mal gemeinsam ist.
Auch die Mitglieder nehmen das ernst.
Natürlich, aber es ist eben doch immer, ne, die, was hat, haben uns die Jahre der letzten Bundesvorstände gezeigt, wenn einige in einem Vorstand etwas nicht wollen, werden manche Projekte nicht so zügig umgesetzt und mit so viel Energie betrieben, wie es notwendig wäre.
Richtig, naja.
Und jetzt dieses klare Commitment auch zu haben von den anderen, dass das eine wichtige Aufgabe ist, ist schon mal etwas, wo ich dann einfach sage, super, da haben wir etwas, wo wir an einem Strang auch ziehen. Diese funktionalen Aufgabenzuweisungen haben wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht getan, aber es ist natürlich klar, dass wir zum Beispiel mit Gregor als politischen Geschäftsführer und Christopher haben wir diejenigen, die auf jeden Fall so ein bisschen die Außenfront irgendwo darstellen.
Ja.
Das ist ja, kann man sagen, ist erstmal so gesetzt. Und da haben wir eben auch zwei Leute, denen das sehr liegt. Also finde ich schon mal eine super Besetzung und da liegen doch direkt noch ihre Stärken. Ich selber würde mich halt immer eher als, ich will nicht sagen wie so ein Geschäftsführer, aber wie diese Geschäftsbereiche, die ja drunter zu schneiden sind, die eben monitort und dort unterstützendes Controlling. Irgendwas hört jetzt immer so nach Wirtschaft an, aber genau das ist etwas, was mir sehr am Herzen liegt. Ich möchte halt gerne einen Überblick haben für uns und / eben auch die Partei, was macht unser Landesverband? Und da geht es jetzt nicht eben nur um so Dinge wie das, was damals dieser Teppich war, wo man sagt, wer ist was wo verantwortlich, sondern auch wie so aktuelle Kennzahlen. Ja, weil Kennzahlen können einem auch motivieren. Also wenn wir solche Dinge wie Mitgliederzuwachs, Durchdringung der Anzahl von Output in durch Liquid Feedback oder in Zukunft ständige Mitgliederversammlung. Das sind ja alles Dinge, wo wir Dinge generieren. Ja, und im Endeffekt ist das unser Produkt, also als Partei ist das eines der Produkte, wo Innovation passiert. Das sind diese Anträge. Und wie gesagt, ich komme aus dieser Prozessecke und da ist natürlich auch so ein Lebenszyklus von so einem Antrag, von der Idee bis hinterher etwas, wo sozusagen Umsetzungsverantwortung auch zugewiesen wird. Etwas, wie ich so die Welt dann sehe. Spannend ist eben, das hatte ich ja vorhin schon mal angedeutet, dass die ersten Gespräche mit den Vorstandskollegen mir gezeigt haben, dass da ähnliche Denkstrukturen sind. Mit anderen Worten, man muss nicht lange diskutieren oder erläutern, warum das eine sinnvolle Geschichte ist, sondern durch diese ähnlichen Denkstrukturen geht man da automatisch in eine ähnliche Richtung. Und das ist natürlich jetzt auch etwas, was einen die Aufgabe eben so motivierend schaffbar erscheinen lässt. Ja, weil du sozusagen siehst, wow, mit dem Team haben wir wirklich die Möglichkeiten, das auch so umzusetzen.
Ja, ja, das stimmt. Also das
und was jetzt ein einfaches Beispiel. Wir haben halt schon so einige Ideen gehabt, wie wir bei uns die Geschäftsordnung und so organisieren. Und da wurden automatisch von mehreren genannt, dass Beauftragungen auch Dinge sind, wo einige Pflichten, Berichtspflichten mit eingehen. Weil es natürlich eigentlich total doof ist, du beauftragst jemanden und was passiert denn dann da? Also das ist so, das heißt, ein Teil der, ich will nicht sagen Stellenausschreibung, ist eben auch, in der Firma heißt es immer deliverable, also du musst was liefern, was sozusagen definierte Liefergegenstände sind. Und dann vielleicht auch das Einbringen von Liefergegenständen als das Kriterium definieren, was die Aktivität überhaupt. Ja, weil dann würde sich automatisch so ein System auch selber, ich will nicht sagen bereinigen, aber du hättest dann die Indikatoren. zu erkennen, wo tut sich was, wo tut sich eben nicht mehr was. Wenn sich nicht mehr tut, muss ich vielleicht eine Maßnahme einleiten, damit sich wieder was tut. Oder aber ich kann zwei Sachen miteinander konsolidieren.
Ja.
Ne? Und dafür ist eben wichtig, und das fand ich eben ganz spannend, dass sowas dann in Beauftragung irgendwie auch mit reingeschrieben wird, aber natürlich dann auch für die Kollegen irgendwie im Vorstand gilt. Ja, weil natürlich auch da kann man eben sagen, wenn wir jetzt hier von Geschäftsbereichen sprechen, gibt es halt da auch, dass die, die fachverantwortlich sind, haben natürlich auch gewisse Reporting-Pflichten. Weil nur dann funktioniert es, wenn man es hinbekommt, dass man sagt, du hast die größtmögliche Eigenverantwortung, damit du selber deinen Gestaltungsraum nutzen kannst und nicht ich jetzt bei dir in deinem Bereich immer reinwuschel und sich so gegenseitig, sondern ne, das ist möglich ist, dass in den einzelnen Geschäftsbereichen sehr selbstgestalterisch irgendwie agiert werden kann, dann sind genau diese Reporting-Sachen eben wichtige, die es erst ermöglichen, dass man das auch mit einem guten Gewissen machen kann.
Ja, ja, sicher. Also das ist schon ganz wichtig. Also ich denke, das Reporting ist wirklich ein wichtiges Feature.
Und damit wird nach außen auch sichtbar Aktivität. Weil ich glaube, allein dieses Aktivität, es passiert was, es ist Entwicklung. Ja, Meilensteine hat man ja ganz oft. Okay, wir haben folgende Ziele, die unterteilen wir in einzelne Punkte, dass man kleine Häppchen von Erfolg zeigen kann.
Ja, das muss man auch. Das ist ja immer der Punkt, tu Gutes und sprich darüber. Das musst du auch tun. Ich meine, das machen auch die anderen. Also ich meine, das ist ja gerade das, das können die zum Teil auch besser, weil sie es gewohnt sind seit vielen Jahren, dass sie immer ihre eigenen Sachen da wieder veröffentlichen. Und das geht bei den Piraten so ein bisschen unter. No, da wird gerne über Gates gesprochen, aber nicht immer, dass es sonst erreicht worden ist.
Und wie gesagt, in diesem Sichtbarmachen von dem, was erreicht wird, sehe ich jetzt zum Beispiel meine Aufgabe, sozusagen da das Framework für die anderen Vorstandskollegen zu liefern, zu sagen, okay, ich helfe bei dieser ganzen Prozessbetrachtung und mache eigentlich nur das Prozessmanagement, nenne ich es. Also nicht das Managen deiner Prozesse, dafür bist du prozessverantwortlich, das machst du selber, sondern das Aggregieren der Informationen aus den Prozessen, die in anderen. Und das ist dann im Endeffekt, ich will jetzt nicht sagen Dashboard, aber eigentlich geht es in diese Richtung, wo man sozusagen so klar dann sieht, was eben auch die Erfolge sind. Und überleg mal, wie schön das sieht, ist, also ich bin da irgendwie totaler Freund von Progress zu sehen. Also Fortschritt zu sehen, das war doch genau das, was uns immer motiviert hat. Auf einmal sind wir zum ersten Mal da. Auf einmal haben wir Folgendes erreicht. Ne? Dann waren wir in dieser Zeitung. Das war immer so, yeah, wir. Und dieses Ergebnisse des Vorstands in ein yeah, wir für alle des Landesverbandes zu transformieren. Ja. Ist sozusagen ich will nicht sagen der erste Etappenziel, aber das ist sozusagen etwas, was ich gerne aufbauen möchte. Und im Endeffekt sehe ich vor meinem geistigen Auge dann auch natürlich die Außenwirkung, die der Landesverband Berlin, wenn diese Kultur und dieses Wir-Gefühl, diese Proud of Be a Pirate entsteht, das schwappt auch wiederum weiter in andere Landesverbände. Weil ich glaube, dass dieses Bedürfnis bei allen da ist. Ja, und da ist es ja auch so, indem man einfach Dinge mal macht, und dann vielleicht auch eben, ohne jetzt sagen, hier, wir haben die beste Lösung, aber durch Maßnahmen und Dings werden wir im Endeffekt da die Bewegung auch, sag ich mal, außerhalb des Landesverbandes anstoßen.
Genau. Ja, nee, das ist wirklich wichtig. Erst tun, dann gackern. Das haben wir im letzten Podcast auch gesagt über Peira. Das ist ja natürlich genau das. Also erst mal was tun und dann gackern. Nicht erst gackern und dann kein Ei mehr legen. Das ist ganz schlecht. Das war jetzt auch keine
nautische Metapher,
sondern eine bäuerische Metapher. Aber ja.
Eine polnische?
Eine bäuerische.
Ach so, okay.
Vom Bauernhof. Ja, also das ist schon, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
Ja.
Ja. Na, also ihr habt ja nun auch schon einiges getan. Also ich habe viel Bewegung gesehen bei Twitter. Also ich folge ja den Vorstandsmitgliedern. Und
finde ich spannend, dass die Außenwahrnehmung ist, dass viel getwittert würde.
Naja, was heißt viel getwittert? Aber man sieht, da sind schon Leute, die irgendwie was machen wollen. Also
das ist nämlich das Spannende. Das finde ich das Spannende. Dieses Feedback zu bekommen von Menschen, die jetzt irgendwie, das ist nicht Hoffnung, aber wo sagen, boah, irgendwie, ich will mich nochmal engagieren.
Ja, also, naja, es geht ja nicht darum, dass nur die Vorstandsmitglieder was machen, genau, sondern alle müssen ja was tun.
Richtig, ne? Und das ist sozusagen auch das, wo eben diese Streuwirkung nach außen das Wichtige ist, um dieses Mobilisieren wieder hinzubekommen. Und wo, ja.
Ja, ich meine, ihr seid ja jetzt 2 Jahre im Amt. In 2 Jahren haben wir 2016, da wird wieder mal gewählt in Berlin. Also das, da müsst ihr die Vorlage liefern, ne?
Ja, aber auf der anderen Seite.
Ihr, aber alle, wir alle müssen
wenn
das.
Wenn ich drüber nachdenke, no, aber rückwirkend, ja, haben wir eigentlich die super Voraussetzungen. Warum haben wir super Voraussetzungen? Wir haben erstmal eine Wahl, die irgendwann long-term irgendwo kommt. Wir haben
man kann es diesmal auch frühzeitig angehen. Genau. Das war nicht immer das Problem bei den letzten Malen. Wir konnten das nicht frühzeitig genug angreifen, das Problem.
Und genau, jetzt haben wir sozusagen solche Sachen ein bisschen, können wir weiter strecken. Und wir haben diese SMV-Sache noch als zusätzliches Ding mitbekommen, was auch nochmal eben eine völlig neue Qualitätsstufe uns auch bringt. Und und vor allem, was sind denn noch die Expectations? Was sind die Expectations an die Piratenpartei innerparteilich? Die sind nicht sozusagen auf, die sind nicht auf 15% plus X.
Ja, das hat aber Christopher Lauer jetzt vorgegeben, 15%.
Ja, und auch da, das hat Christopher Lauer vorgegeben in die richtige Richtung. Und die richtige Richtung, er hat zwar zu uns da in dem Saal gesprochen, aber es ist natürlich schon ein bewusstes Statement auch nach draußen.
Ja, sicher.
Siehst du, ne? Und deshalb würde ich sagen, ja.
Na, ich erinnere mich, Christopher Lauer hat mal in Heidenheim da gestanden und gesagt, ne, wir holen in Berlin wir knacken die 5%-Hürde. Da haben Leute im Publikum gelacht. Ja, gelacht. Ja. Und dann waren es 8,9%. Wenn er jetzt sagt 15%, dann würde ich auch sagen, nicht lachen, machen.
Ne? Ach, das nicht heißt, lachen, machen.
Ne? Also die Chance ist da. Ich meine, wenn du das wirklich, und wenn er hat es ja dann auch in der Abendschau nochmal gesagt, wenn du das anschaust, was die anderen Parteien hier in Berlin anstellen, ne? Ja, wen willst du denn da wählen? Also kannst du eigentlich nur noch die Piraten wählen? Also ich denke, das ist wirklich, also es müsste uns gelingen, der Wiedereinzug müsste uns gelingen und es müsste uns auch gelingen, ein zweistelliges Ergebnis zu erzielen. Also wenn wir das nicht schaffen, dann liegt das an uns, dann haben wir was falsch gemacht.
Ja, aber
die Umstände sprechen für uns.
Genau, das U, also das ganz U, also das die Umwelt von draußen spricht für uns. Das heißt, wir müssen jetzt am W, an dem Wir, entsprechend patchen, damit wir das U richtig nutzen können.
Jetzt kommen die Computermetaphern.
Ja, ja.
Ja, aber ich denke, das klappt und ich denke, das funktioniert auch, glaube ich, mit diesem neuen Vorstand. Also ich bin jedenfalls da wirklich guten Mutes. Ja, wir werden das beobachten. Du willst der erste Nummer 155 wieder herkommen.
Ja, was haben wir heute? 133. Also immer schön, 111 war erste Schnapszahl. Heute war eine T-Zahl, also ein leckerer Earl Grey, den du hier gemacht hast.
Ja.
Immer on demand. Also man sieht ja immer, was passiert.
Ich würde ja gerne irgendwie noch vielleicht so zur Halbzeit gerne mit dir sprechen. Ich kann auch mal mit Christopher sprechen oder so, aber ich denke, das wäre nochmal ein interessantes Innehalten bei der Halbzeit.
Ja, bei deiner Performance, wenn wir jetzt sagen, du hast sozusagen Output gehabt von 22 Folgen im letzten Jahr. Ich war vor 22 Folgen da. Nächste 22 Folgen ist wieder im Jahr. Das heißt, es wäre ungefähr die Halbzeit.
Aber erst.
Ach so.
Du wolltest bei 155
kommen. Nee, ja, 33 plus 22. Wenn du 22 Folgen pro Jahr hast in einem
Ach so,
Jahr.
Entschuldigung, stimmt.
Ja.
Ja, ich sag ja, rechnen ist nicht so mein Ding. Ja, ja, deshalb bin ich Sprachwissenschaftler geworden. Genau. Ja, nee, das müssten wir eigentlich schaffen.
Ja, und im Endeffekt bin ich jetzt ja eh in dieser Situation, vielleicht komme ich noch mal so ein bisschen, ich schwinge häufig so mit dieser Moralkeule. Also ich sage immer, das muss man doch und es darf doch wohl nicht sein. Ja,
das musst du liefern.
Und ich bin jetzt genau in der Situation, dass ich das, was so der Anspruch ist, den ich an andere habe, selber auch machen muss.
Ja.
Überleg mal, also wie sehr ich mir damals von den Abgeordneten diese Kurzpodcast gewünscht habe. die Christopher dann mit Lauer informiert oder Martin und so eingeführt haben.
Ja, ja, ist dann gemacht worden, ja.
Ist gemacht worden. Ich nutze das halt auch regelmäßig. Also ich finde es wirklich super, diese Kurzzusammenfassung immer, was dort im AGH passiert. Aber ich merke, okay, Lars, jetzt gibt es eben auch Freundchen, musst du das auch machen.
Ja, ja.
Und
ja, ich weiß nicht, ob du jetzt Kurzpodcasts machen musst. Nee,
aber ich will nur sagen, im Endeffekt ist genau das dann, das, was ich an andere früher gefordert habe, ist jetzt eben auch, dass ich selber in dieser Situation bin, wo ich diesen Ansprüchen auch versuche zu entsprechen.
Ja.
Ja, weil sozusagen ansonsten wirkt die ganze Sache nicht mehr konsistent.
Ja, ja, genau. Ne,
und da ist dann eben spannend zu sehen, okay, was hatten das dann auch so für Konsequenzen?
Richtig. Ne? Ja, ja, ja.
Und
ja, genau. Ja, wir werden sehen, was das für Konsequenzen hat. Also wie gesagt, ich bin sehr gespannt.
Ja, nee, warte mal, lasse ich dich hier nicht raus. Es kommen noch Punkte von mir. Nicht viel, aber
ja, bitte.
Weil irgendwie, ich bin jetzt ja anscheinend dein neuer, ich bin ja dein neuer, oder wir sind dein neuer Landesvorstand. Und jetzt könnte ich ja hier mal so die erste, nicht Kundenzufriedenheitsumfrage machen, sondern ich könnte jetzt ja mal die Gunst der Stunde nutzen, dich zu fragen, was sind denn so deine Ziele, die du dir wünschen würdest vom Landesvorstand, beziehungsweise das, was der Landesvorstand mit dem Landesverband so macht, wohin unsere Reise geht.
Na, erstmal das Umsetzen der SMV. Das halte ich für ganz wichtig. Ja. Das muss jetzt auch geschehen. Das ist, glaube ich, wirklich eine hohe Priorität. Dann denke ich, auch das wird geschehen. Ich meine, deshalb ist Christopher Lauer ja auch gewählt worden. Mehr das Gute, was die Piraten leisten, nach außen zu tragen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabe. Da reicht es auch nicht nur, dass Christopher Lauer öfter im Fernsehen auftritt, sondern was man auch machen muss, ist vielleicht so eine Broschüre. Ich habe sie leider nicht mehr da, weil ich gestern dem Alexander die SPD-Broschüre gegeben habe. Die haben also zur Halbzeit in der Fraktion so eine Broschüre rausgegeben, wobei man auch wieder nicht sieht. Es wird immer, wenn wir die Piraten das machen würden, wir sagen, ja, wir müssen die Fraktion strikt trennen von der Partei. Also an der Broschüre kannst du es überhaupt nicht erkennen. Also für mich als Unbedarfen sieht das aus wie eine SPD-Wahlkampfbroschüre. Und da steht irgendwo im Kleingedruckten da drin, das ist eine Publikation, eine Informationsschrift der Fraktion und
kann
so darf nicht zu Wahlwerbung von das merkst du, da musst du echt, also da reicht ja nicht mal meine Lesebrille, um das wahrzunehmen.
Kann Spuren von Fraktion enthalten.
Und es wird ja eben verteilt. Also gut, das jetzt habe ich mitgehen lassen. Was heißt mitgehen lassen? Die lag aus am Büro eines SPD-Abgeordneten. Klar, der informiert als Mitglied der Fraktion, aber auf mich wirkte es wie eine SPD-Wahlbroschüre und es war so richtig schrecklich. Es war so richtig von so einer Werbeagentur gemacht. Links immer so ein Bild, wo irgendwie ein Vertreter der Bevölkerung irgendwas sagte. Man war irgendwie so ein Lars und eine Emmy und so, also so Leute aus der Bevölkerung mit ihr so einer Sprechblase. Und rechts sind immer ganz dick der Slogan, wir haben 456 Millionen im Haushalt eingespart, der geht in die Schuldentilgung und so. Und sowas. Ne? Also das ist wirklich, wirklich so großkotzig werbemäßig, was man eigentlich nicht anschauen möchte. Aber sowas jetzt nicht in dieser Werbemanier, aber in so einer Art und Weise, dass da wirklich Fakten drinstehen, und also nicht so erlogen irgendwas, sondern wirklich Fakten, eben auch, um Leute zu informieren, die nicht ständig im Internet klicken. Also man braucht das dann auch im Internet, aber sowas muss halt, wir haben jetzt auch, die Abgeordneten haben alle diese Büros, da muss halt sowas sein. Aber es ist eben nicht nur Aufgabe der Fraktion, das zu machen, sondern es ist eben auch Aufgabe der Partei. Und da muss man halt sehen. Also ich denke, dass sowas muss gemacht werden. Also auf vielen Ebenen muss da was geschehen, dass eben auch das, was die Piraten tun, und die tun ja auch sehr viel, nach außen getragen wird. Ich meine, klar, die Fraktion ist für ihre Arbeit vor allen Dingen verantwortlich, aber dass man das dann unter die Leute bringt, das ist dann, glaube ich, doch wieder Arbeit auch der Partei.
Ja, also ich hatte ja vorhin von so Prozessketten gesprochen und im Endeffekt, wenn solche Anträge und was daraus so wird, dann ist sozusagen am Ende dieses Prozess natürlich auch noch Erfolgsdistribution und so ein I. Also in so einem Chart würdest du I-Richtung sowieso, also Informationsmeldung an und dann eben definierte Wege, um auch zu erreichen.
Ja.
Und ich glaube, wir haben genau da diesen Punkt auch, dass wir da ja auch, ich will nicht sagen verschiedene Zielgruppen, aber wir haben einmal das Innerparteiliche, wo es darum ist, es ist wichtig zu sagen, hallo, hier seht ihr, unser, was wir tun, ist Erfolg. Das heißt, dein Einbringen kann auch zu Results führen. Mhm. Also hier komm mit dabei und gestalte die Welt. Und es hat eben auch eine Außenwirkung an sozusagen den potenziellen Wähler.
Mhm.
Ne? Mhm. Und im Endeffekt ist sozusagen der Wähler auch immer kurz davor oder vielmehr sozusagen, den müssen wir auch wie mit der Angel, vielleicht wird der nämlich irgendwann sogar einer, der bei uns mitgestaltet.
Ja.
Weil das ist natürlich, wenn unser Output so attraktiv ist, dass für Außenstehende klar wird, boah, ist ja unmöglich, was ist denn das da für ein Gestaltungsraum? Den will ich auch nutzen. Dann kriegen wir wieder diese Dynamik, wo auch ganz viele Kräfte irgendwie mit an Bord
ganz
kommen.
Ganz klar. Naja, nee, das müssen wir auf jeden Fall machen. Also das ist ganz, ganz wichtig, da diese Sachen nach außen zu tragen. Jetzt auch bei der Europawahl. Ich meine, die Europawahl ist auch eine ganz wichtige Aufgabe. Und da ist natürlich auch die Partei gefragt. Jetzt kann man sagen, naja, zwischen Berlin und Europa ist so ein großer Unterschied. Aber das ist nicht der Fall. Also wir müssen da schon hier auch mit unseren Leuten nach vorne kommen. Und wir haben das große Glück, dass wir ja drei Kandidaten hier im Berliner Raum direkt haben. Wir haben Bruno Kramm, der halt jetzt auch in der Nähe von Berlin wohnt. Wir haben Anke Domscheit-Berg aus Brandenburg, die ist auch schnell verfügbar in Berlin. Und wir haben die Berliner Spitzenkandidatin Anne Helm, die hier auch was machen kann, die auch beliebt ist und bekannt ist, jetzt vielleicht noch bekannter als früher, die man aber bisher überhaupt nicht befragt hat zu Europa. Ich meine, das ist doch, ich glaube, dass Anne hat es mir ja selbst gesagt, gerne jetzt auch mal ihre europapolitischen Vorstellungen in die Öffentlichkeit bringen will. Meine, das ist so ein Wahlkampf ist doch eine unheimliche Chance, weil du endlich mal deine Meinungen großflächig unter die Leute bringen kannst, plakatieren kannst und sonst was alles, aber du kannst halt wirklich die Meinungen, die ja eben auch Konsens sind in der Partei soweit, kann man eben auch nach vorne bringen. Und das sollten wir unbedingt nutzen. Deshalb ist das jetzt wirklich eine große Chance, bis Mai da diese Sache mit der Europawahl zu wuppen. Da geht es eigentlich, bei der Europawahl geht es natürlich auch darum, Prozente zu bekommen und ins Europäische Parlament einzuziehen. Aber es geht bei der Europawahl eben auch darum, nochmal Piratenpositionen auch öffentlich bekannt zu machen. Und darauf hat man, dafür hat man eine Chance. Dann ist es unabhängig davon, wie viel Prozent dahinter kommen. Aber es geht um diese Position. Und deshalb kann ich ja nicht verstehen, dass dann Leute sagen, ach ja, der Kandidat gefällt mir nicht, die Kandidatin gefällt mir nicht, jetzt mache ich da einfach nichts für die Europawahl. Ja, ist doch blödsinnig. Die Europawahl ist doch auch wieder nur ein Aufhänger, die gemeinsam erarbeiteten Positionen, hinter denen die Leute hier auch stehen, an die Öffentlichkeit zu bringen.
Also ich empfinde, dass die Europawahl genau jetzt ist als einen großen Glücksfall. Zusammen mit dem Umstand, dass es keine Prozenthürde gibt, gibt es keine Ausrede, dass sich Engagement nicht lohnt.
Ja.
Es gibt keine Ausrede, die Piraten nicht zu wählen.
Genau.
Das heißt, wir werden ein völlig ehrliches Ergebnis am Ende bekommen, was uns erstmal zur wo stehen wir eigentlich hilft. Und Wahlkampf ist immer Teambildung. Wahlkampf, wenn ich daran denke, wie wir früher noch die Plakate selber auf die Dinger geklebt haben, dieses Zusammenmachen, Sachen, stolz an einer Straße vorbeigehen, die man selber plakatiert hat. Am besten noch jeden Tag zur Arbeit fahren und am eigenen Plakat vorbeikommen, was man mal aufgehangen hatte. Das ist etwas, was extrem motiviert und was Teams zusammenbringt. In Bezirksebene.
Ja. Ja, gut, das muss natürlich auch geschehen. Also da gibt es sicherlich einige Leute, habe ich ja bei mir im Bezirk auch mitbekommen, die dann sagen, oh nö, jetzt nicht. Ne?
Okay. Da gibt es dann zwei Möglichkeiten. Entweder man sagt, man akzeptiert, dass Leute das sagen. Also meines Erachtens werden wir fragen, was sind die Gründe? Wenn man erstmal weiß, oder was sind die Ursachen, um dann zu gucken, mit welchen Maßnahmen kann man da gegebenenfalls gegensteuern. Also Beispiel, wir könnten Gamification auch da machen, sagen, okay, der Bezirk, der als erstes so und so viel Plakate aufgehangen hat, bekommt so und so viel Zuschuss. Also du kannst so steuern. Also da gibt es verschiedene.
Ja, würde ich jetzt nicht.
Das war jetzt ein Beispiel.
Ist nicht so ein gutes Beispiel, weil du dann immer natürlich die Leute hast, die dann zu früh plakatieren und sonst was alles. Also das ist
okay.
Da würde ich auch nicht übertreiben.
Zum Glück habe ich es noch keinem anderen gesagt.
Ja, ja. Also, aber klar, also dass man da schon irgendwie auch darauf wirkt, dass die Leute sich da nochmal motiviert fühlen, klar. Und also man muss mit den Leuten drüber sprechen, ja.
An der Stelle ist ja auch spannend, dass jetzt Ingo, also PDG, mit im Vorstand ist. Mhm. Ingo macht ja sozusagen die Europawahlkoordination genau. auch hier im Landesverband und ist da sehr engagiert. Mhm. Und das fand ich eben auch so lustig. Er kommt ja mit aus dem Piratenurschleim. Mhm. Also er war damals mit bei der Piratengründungsversammlung und ist sozusagen auch wirklich so ein Long-Term auch mitgefangen hier bei uns in diesem Dunstkreis.
Naja, klar.
Und ist dann halt auch jemand, der wirklich stetig gut abgeliefert hat, wo ich sagen kann, super, dass der auch mit an Bord ist.
Nee, also ich bin da zuversichtlich. Ich denke, da wird auch einiges gewuppt bei der Europawahl. Aber wie gesagt, es geht eben auch immer um die Inhalte, die man rüberbringen kann, nicht nur um die Prozentpunkte. Das ist
mein
eine einmalige
Reden.
Chance.
Mein Reden. Also weil man sich da auch so klar positionieren kann.
Ja. Gut, gibt es noch irgendwie ein Schlusswort deinerseits?
Schlusswort.
Ich hatte vorhin ja schon eins und dann hast du auch noch gesagt, jetzt würde ich dich aber noch befragen. Jetzt musst du mir das Schlusswort liefern.
Das Schlusswort. Ich habe ja früher TM, als ich immer vom Kanzleramt war und das angeschrien habe, habe ich halt immer gesagt, weiterkämpfen. Und ich meine das mit dem Weiterkämpfen auch ganz ernst, weil das ist das, wenn man einfach immer weiter am Ball bleibt und weiter für seine Sache kämpft, hat man auch immer genug zu tun, um sich nicht auf irgendeinen Hässel zwischen zwei anderen Personen irgendwie zu fokussieren.
Genau.
Das heißt, seine eigenen piratigen Mandate, die man vorantreibt, weiterkämpfen und damit eigentlich mit unsere Welt zu gestalten.
Ja.
Ne, weil das sind wir. Wir sind sozusagen Gestaltungs- und Provider unserer Partei. Und ja, wir sehen uns einfach, zack, bumm, Vollgas, irgendwie bei 155.
Genau.
Und danke, dass ich hier sein durfte.
Ja, ich danke dir für das interessante Gespräch.
Oh.
Und bis bald.
Ja.
Tschüss.
Auf Wiederhören. Bis zum nächsten Klabautercast.